Hannover ist vor Hamburg, ist mitten im Trainingscamp. Herzlich willkommen zum Bestzeit-Podcast mit Philipp Flieger und Ralf Scholz. Wie ist es bei dir so im Camp, Philipp? Alles gut? Wetter gut? Passt das mit den Trainingseinheiten, Belastungssteuerung, Regeneration?
Also von dem Fokus eines Trainingslagers bin ich so weit entfernt, da fallen mir es echt schwer, Vergleiche ein aktuell. Lichtjahre trifft es wahrscheinlich ganz gut. Es ist eigentlich ist auch kein kontrolliertes Chaos. Es ist nur Chaos, kann man sagen. Das Einzige, was ich jetzt positiv in dieser Woche hervorheben möchte, kurz vor Ostern, ist, dass ein paar Feiertage in greifbarer Nähe sind. Das freut mich einerseits. Und wir haben auch schönes Wetter. Wir hatten heute in Regensburg 20 Grad, der Frühling ist da, die geile Jahreszeit, die Regensburg auch ausmacht, Frühling und Sommer, die ist jetzt am, die beginnt jetzt, das ist großartig, die liebe ich auch sehr. Ansonsten ist es halt so, wie es halt ist, der dritte Kita-Infekt in 3 Wochen, man ist so mit den Energiereserven jetzt langsam irgendwie ein bisschen am Ende so. Die Woche ist jetzt bei mir, anders als in den letzten beiden Wochen, keine berufliche Reise angestanden. Dafür ist natürlich bei Barbara ein bisschen was nochmal hier so zum Osterendspurt im Büro los gewesen. Das heißt, man versucht sich da natürlich gegenseitig bestmöglich zu entlasten. Nächste Woche bin ich für eine gute Woche, fast 10 Tage, sehr viel unterwegs, fast gar nicht mehr zu Hause. Also ich hoffe irgendwie auch im Sinne von Barbara, dass das hoffentlich bis dahin mit dieser Kita-Pause vielleicht auch alles wieder so ein bisschen abebbt. Die Konstellation aus, wie es halt ist, krank im Kind, tut er mir dann sowieso einmal leid, aber dann tut man sich auch selber ein bisschen leid, weil man halt einfach nicht schläft und weil man irgendwie versucht, 15 Bälle zu jonglieren. Und ich habe jetzt ein paar Calls gehabt im Beisein unserer Tochter. Das ist natürlich immer so ein bisschen, ich sag mal so richtig, dabei bin ich nicht. Ich bin physisch anwesend, so wie es zu meinen Schulzeiten war, geistig bedingt, weil man immer mindestens ein Auge und ein Ohr woanders haben muss, damit nicht irgendwas anderes angemalt wird oder so. Und dementsprechend muss ich sagen, ist es für mich heute relativ spät, es ist 20.46 Uhr, wo wir diesen Vorlauf aufnehmen. Und eigentlich so 18 Uhr sagt hier mein Whoop-Armband schon immer, Sie haben Ihr Tagessoll erfüllt. Denken Sie an Ihre Regeneration. Legen Sie sich jetzt ins Bett, damit Sie morgen mit einem grünen Bereich aufwachen. Und ich denke mir so, ja, schön wäre es. Jetzt ist die Zeit, wo ich so ein bisschen das aufholen kann, was tagsüber immer liegen bleibt, damit der Berg an To-Dos nicht noch größer wird.
Guck mal, bei mir ist auch der dritte, ne, der dritte Tag im Trainingslager. Ne, was hat meine Uhr angezeigt? Richtig, heute Erholung bitte. Ja, und was war? Ruhetag. Fantastisch. Ja,
hervorragend. Ja,
und wie nennen wir das? Richtig. Entlastungstag, also waren wir natürlich schwimmen heute Morgen, ne? Ein bisschen Freiwasser und so, verstehst du schon, ne?
Und Wetter wahrscheinlich, wenn bei uns schon 20 Grad sind, bei euch wahrscheinlich ja dann nochmal eine Ecke mehr.
Sag mal, die ganze Woche über ist es sehr ähnliches Wetter. Tatsächlich ist es insgesamt sehr windig, was man ja doch durchaus hier haben kann. Und es ist immer so einen halben Tag bewölkt. Was ist jetzt für die Sonneneinstrahlung natürlich vorteilhafter ist, weil du sonst halt schon schnell natürlich hier verbrennst, ne? Also keine Ahnung, ist halt Afrika, ne? Also geografisch Afrika, das darf man nicht vergessen.
Klar.
Aber das ist schon in Ordnung, aber das wirklich Vorteilhafte ist ja an so einem Urlaub, Camp, wie auch immer, dass du nicht viel andere Sachen machst. Ne? Ja. Das ist einfach der Punkt, ja, sondern dass du dann dich freust, dass du ein bisschen dich bewegen kannst, darfst, wie auch immer, und dann geht's weiter, ne?
Aber im Fokus liebe ist Leute, bei dir Schwimmen und Radfahren wahrscheinlich aktuell. Oder geht Laufen auch schon wieder einigermaßen?
Nee, Laufen geht auch schon wieder einigermaßen. Gestern war Koppellauf, klassisch. Ne? Aber okay. Dann halt 20 Minütchen hinten drauf gedrisselt. Also ist es noch kein, würde ich jetzt noch nicht als Laufen. Ne? Das ist auch Bewegungstherapie auf 2 Beinen. Ne? Mehr ist das noch nicht. Aber keine Probleme. Also von daher bin ich happy. Alles gut. Ne? Bevor wir zu den wesentlichen Dingen kommen, ja, möchte ich euch, liebe Zuhörende, ja, mitnehmen in die Gedankenwelt und in den Arbeitstag von Philipp. Ja, weil wir haben es hier ja nicht mit irgendjemandem zu tun, sondern mit einem Experten. Ne? Als Experte hat er nämlich der Redaktion des DOSB-Fachmagazins seine Einschätzungen preisgegeben zu der Laufboomwelle, die sich sowohl in der Anzahl der Teilnehmenden, hier zitiere ich schon, als auch an der Leistungssteigerung in der Spitze ausdrückt. Ja, ich zitiere weiter.
Ich muss kurz zwischenhaken, weil ich jetzt schon schmunzeln muss, dass du diesen Artikel rausgekramt hast. Bitte, dann aber bitte richtig zitieren, Ralf. Was steht in dem obersten Abschnitt in meiner Beschreibung ganz genau?
Ja, ich lass mich doch erstmal lesen.
Ich wusste nämlich auch nicht, wie das zustande kommt, dieses beschreibende Element. Angesagtester, einer der angesagtesten Experten oder so irgendwas stand
also,
da.
Also sagen wir mal so.
Okay, keine Ahnung.
Du hast komplett recht. Also erstens stimmt es natürlich, dass du einer der angesagtesten Experten in diesem Bereich bist. Dieses Attribut wurde dir in der Sekundärquelle schon gestrichen. Ja. Hat die Redaktion von leichtathletik.de gedacht. Blödsinn, streichen wir durch.
Das kann nicht sein. Bei dem Flieger, da müssen wir noch mal ein bisschen drunter schrauben.
Hier. Immerhin stehst du doch als Experte da, aber nicht angesagt. Also als Experte hat die Redaktion den Olympiateilnehmer von 2016 im Marathon und Host des Podcasts Bestzeit, Philipp Flieger, befragt. Bis jetzt alles richtig geschrieben, auch schon gut.
Das ist schon
der stark. 37-Jährige, okay, der wird natürlich gnadenlos und schonungslos sein Alter offenbart.
Wird jetzt hier richtig reingehauen.
Ja, führt unter anderem die Entwicklung der Carbon-Laufschuhe, aber auch eine gesteigerte nationale Leistungsdichte, sowohl im Falle des Breitensports, nicht zuletzt auch die Corona-Pandemie an. So furchtbar die Zeit damals war, dem Laufen in seiner gesamten Breite hat sie genützt, weil es gemeinsam vielleicht mit Tennis und Wassersport eine der ganz wenigen Sportarten war, die ohne Einschränkungen ausgeübt werden durfte. Zitat Ende. Toll, oder?
Ich bin in zweierlei Hinsicht überrascht. Punkt 1, dass du dir überhaupt den Artikel durchgelesen hast, aber offensichtlich ja auch bei leichtathletik.de, wo mir gar nicht bekannt war, dass der darüber
verlinkt.
Auch gespielt, verlinkt. Abgebildet wurde, wie auch immer. Ja, das sieht man mal, so weit bin ich hier.
Ja, du unterschätzt, was ich so alles lese.
Das ist wirklich so, weil du hast ja auch eigentlich Urlaub, Ralf, deswegen umso mehr.
Ja. Bei angesagten Experten bin ich auch noch erwähnt, lese ich gerade im Artikel. Oje, oje, oje. Ja, also nicht, nicht, als dass ich angesagt wäre, sondern dass du angesagt bist. Sein nächster Einsatz, das ist allerdings falsch. Also zum Zeitpunkt jedenfalls des Erscheinens ist das falsch gewesen, aber egal. Sein nächster Einsatz am 27. April moderiert er in Hamburg den Livestream für den Veranstalter. Mir macht das wahnsinnig viel Spaß, weil ich damit meine Leidenschaft für den Sport und für das Moderieren verbinden kann, sagt der angesagteste Experte im Laufsport in Deutschland. Also zumindest der Anlass ist korrekt, ihr Lieben. Ja, wir dürfen tatsächlich, also der angesagte Experte und ich, dürfen tatsächlich zusammen den Hamburg-Marathon wieder für den Livestream machen. Wir hatten gestern einen inhaltlichen Call dazu. Wir freuen uns echt sehr darauf.
Da freuen wir uns richtig drauf. Ja, ist wirklich ein richtig cooles Ding.
Aber im Gesamtsetting, weil die machen da ja was möglich und wir können da unsere Ideen einbringen und verwirklichen. Also es ist richtig cool.
Es ist die Mischung aus diesem, ich sag jetzt mal, Team, veranstalterseitig, produktionsseitig und natürlich dann irgendwie mit uns, die dann auch ab und zu mal von der Kamera agieren sollen, müssen, dürfen, wie auch immer, dass man da irgendwie auf Augenhöhe versucht, jedes Jahr das ein bisschen anders zu basteln und neuen Input mit reinzubringen. Und das macht echt großen Spaß. Da freue ich mich jetzt schon wieder drauf. Das heißt für euch, die vielleicht ja in Hamburg laufen, egal ob Halbmarathon oder Marathon oder ihr mit euren Kids da seid, weil wir wollen mal hier nochmal auch hervorheben, das Zehntel, das ist immer am Tag zuvor, am Samstag, ist das größte Kinderlauf-Rennen-Event in Deutschland und jedes Jahr auch immer sehr, sehr frühzeitig ausgebucht, nehmen natürlich auch ganz viele Hamburger Schulen dran teil, das ist ganz toll, dass das so angenommen wird. Also was auch immer euch dorthin bewegen sollte, ihr habt bestimmt die Chance, uns da irgendwo zu treffen, quatscht uns gerne an, außer vielleicht wir sind gerade dabei, dass wir in der Kamera reinsprechen, dann vielleicht jetzt nicht live, also, oder, ja, das wird man schon sehen, wenn wir gerade da reden, dann vielleicht kurz einen Moment noch abwarten, aber ansonsten dürft ihr uns natürlich sehr gerne anquatschen, wir freuen uns ja auch immer mit euch, da in Austausch zu gehen.
Ja, aber natürlich auch gerne auf dem Livestream das Ganze, ne? Weil dafür machen wir es ja in erster Linie. Uns geht's ja nicht nur darum, das Rennen möglichst detailliert zu beleuchten, sondern auch euch ein bisschen mitzunehmen, was drumherum passiert. Für alle, die schon mal bei großen Marathonveranstaltungen waren, ist da sicher auch das eine oder andere redundant. Aber wir gucken natürlich schon auch nochmal, wie es den Normalstartenden geht, aber auch, wie es natürlich den Profis geht, die ein bisschen andere Bedingungen haben. Es ist nicht immer nur einfacher, ja, sondern einfach ein bisschen andere Bedingungen, ne? Weil die haben natürlich auch ihre verpflichtenden Termine drumherum. Ne? Die können jetzt nicht nur sagen, nee, jetzt habe ich keinen Bock, jetzt will ich mich einfach mal am Nachmittag noch 2 Stunden auf die Couch legen oder so. Das ist manchmal auch ein bisschen anders, als man denkt, weil es ist ja auch eure, sage ich jetzt, Philipp, an dich, ne, eure Profibühne. Ne? Das heißt, du kannst nicht nur da einfach hingehen. Für dich ist ja jetzt das Schöne, du triffst halt alte Bekannte, ja, mit denen du lange unterwegs warst. Und das ist ja dann auch eine sehr coole Seite jetzt, wenn wir da hinkommen. Ne?
Ja, nee, also als Profi, das hat sicherlich der ein oder andere mitbekommen aus meiner aktiven Zeit noch. Oder in dem Falle, wenn wir auch versuchen, das in solchen Formaten ein bisschen zu beleuchten, das ist auch vor dem Marathon schon, sind das sehr arbeitsreiche Tage, weil man natürlich da sehr viele Termine hat, Medientermine, Partnertermine, das ist natürlich immer zweimal im Jahr oder maximal vielleicht auch dreimal im Jahr die ganz große Bühne und die wird natürlich von allen Beteiligten dann auch versucht bestmöglich zu nutzen. Ich freue mich aus deutscher Sicht da dieses Jahr vor allem auf Richard Ringer natürlich, der auch mal, den können wir jetzt schon mal vormerken, falls Richard hier reinhört, Richard, merk dir mal vor, wir würden vielleicht gerne die nächste Zeit mal wieder auf dich zukommen, dich wieder in Podcast bei uns zu holen. Richard ist, glaube ich, einer derjenigen, der wahrscheinlich mit am häufigsten hier auch schon war, also 2 oder 3 Mal sicherlich schon. Und natürlich immer spannend zu sehen, weil bei Richard hatten wir ja auch ganz ausgiebig nach den Olympischen Spielen im letzten Jahr besprochen, ist er wirklich super konstant, dann ist er auch Valencia noch gelaufen, auch mit neuer PB, er ist jetzt in Berlin den halben wieder mit neuer PB gelaufen.
Und das ist so eine Nummer, die ist ja ein bisschen untergegangen, weil Amanal deutschen Rekord gelaufen ist und ne, dann natürlich in korrekter Weise im Mittelpunkt stand, alles gut, aber Richard ist persönliche Bestleistung gelaufen dahinter.
Ja.
Und das... Also das lässt uns ja schon ein bisschen nervös werden, nicht nervös, aber erwartungsvoll und freudig auf den Hamburg-Marathon schauen, weil da sind wir schon gespannt, wie das jetzt aufgeht.
Ja, genau, weil er natürlich auch, das hat er bei uns auch schon mal damals gesagt im Podcast, ein Halbmarathon, erinnere dich dran, hatten wir gesprochen, auch zum Beispiel Rom vor Paris, also bei der EM, wo er persönlich jetzt nicht ganz so zufrieden war, weil er ja das, der will natürlich, ist ja klar, der will performen, wenn er an der Startlinie steht und das Gefühl hat, der ist noch nicht so weit, was aber sein Trainer ja meistens strategisch auf den Saisonhöhepunkt wirklich sehr, 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 sehr gut austariert. Das heißt, er ist viele Halbmarathons natürlich schon gelaufen, aber ich glaube, selten mit einem besonderen Fokus auf den Halbmarathon. Umso, um jetzt wieder auf deinen Punkt zurückzukommen, umso bemerkenswerter, dass er jetzt so ein tolles Rennen in Berlin gemacht hat. Das lässt natürlich uns mit Vorfreude auf Hamburg schauen und das wird aus deutscher Sicht sicherlich ein Highlight werden und da freuen wir uns drauf. Wird andere bekannte Namen geben, die dort noch am Start sind, aber das werden wir vielleicht dann eher nächste Woche nochmal ein bisschen detaillierter aufgreifen, wird es vielleicht auch nochmal die ein oder andere Absage geben, aber auch aus internationaler Sicht haben wir da ein paar bekannte Namen mit spannenden Vorhaben, soweit will ich es mir schon mal sagen.
Aber dennoch war der Hinweis in dem Artikel nicht ganz korrekt, weil du bist ja nicht irgendein Experte, sondern du bist ein angesagter Experte. Also hast du am vergangenen Wochenende ja den Paris-Marathon schon für Eurosport kommentiert. Ja, also hallo Leute, bisschen korrekt arbeiten da.
Das ist natürlich richtig. Ich muss sagen, ist das jetzt hart, wenn ich das sage? Darf man das sagen? Also ich möchte jetzt nicht den Anspruch meiner Professionalität hier verlieren. Aber ich war ein bisschen enttäuscht vom Paris-Marathon und wahrscheinlich zu Unrecht. Ich habe jetzt im Nachgang nochmal mit einigen Leuten gesprochen, die das Rennen vielleicht gesehen hatten, die selber schon mal dort gelaufen sind. Ich bin ja da noch nicht gelaufen, die sogar am Wochenende selber am Start waren. Und es ist scheinbar eine gewisse Kluft zwischen Profirennen, Startschusspunkt 8 Uhr. Ich vermute jetzt mal, das ist meine Schlussfolgerung aus all diesen Informationen, die jetzt, die mir zugetragen wurden. Der typische Pariser Durchschnittsbürger steht nicht so gern um 8 Uhr auf, das ist nicht so seine Uhrzeit, um sich da draußen mit einem Croissant und einem Café Latte irgendwie an den Straßenrand zu stellen, um die Leute anzufeuern. Weil ich sag mal so, es kann schon lang sein, einen 2,5 Stunden Marathon zu kommentieren, wenn da nichts ist, was man kommentieren kann. Also es gibt natürlich, okay, es gab ein bisschen natürlich Spitzengruppe Männer, Frauen, das waren die einzigen Storylines, die du hattest, die waren aber jetzt relativ schnell. Bei den Frauen war es spannend bis zum Schluss, das war am Ende cool, ja. Aber es war streckentechnisch eine sehr eindrucksvolle Strecke, tolle Stadt, wissen wir auch schon aus von den Olympischen Spielen, ist aber eine ganz andere Strecke jetzt für den eigentlichen Paris-Marathon, trotzdem ganz viele Highlights natürlich, was die touristischen Aspekte anbelangt, da haben wir auch, ich weiß nicht, wie viele Heli-Aufnahmen gehabt, also irgendwann konntest du auch nicht mehr erzählen zu dem Ganzen, da hast du schon gedacht, du bist jetzt hier fürs Tourismusbüro gebucht eigentlich und ein bisschen Sport war auch mal zwischendurch. Und da war es so, das Frauenrennen, also bei Männern und Frauen war auch dann Streckenrekord relativ schnell kein Thema mehr. Bei den Frauen war es zumindest spannend bis zum Schluss noch. Aber es war halt irgendwie eine komplett ausgestorbene Stadt. Also zumindest das, was wir zu kommentieren hatten. Da war, also bis auf wenige Momente, niemand da. Einfach eine leere Stadt. Und das war irgendwie so ein bisschen ernüchternd, weil das kannte man zum Beispiel von den Spielen natürlich anders. Wo wir natürlich aber auch wissen, dass ganz viele Menschen von außerhalb da waren und ich habe aber Gott sei Dank, das hat mich ein bisschen beruhigt, von Leuten, die da am Wochenende selber teilgenommen haben oder in der Vergangenheit mitgelaufen sind, gesagt, es ist anders, wenn man so im Bereich 3 Stunden, 3:30, 4 Stunden oder länger unterwegs ist. Da ist wohl echt gut gefüllt und eine tolle Stimmung. Da habe ich jetzt sogar schon Gegenteiliges gehört. Also mir wurde gesagt, in Berlin ist doch relativ viel an der Strecke oder auch in New York zum Beispiel abgesperrt, also auch mit Gittern abgesperrt. Da ist man wiederum jetzt so mit Regularien scheinbar nicht so, dass man ein bisschen lockerer unterwegs in Frankreich. Was dann wiederum den Nachteil hat, wenn viele Menschen kommen, ist es teilweise eng, weil natürlich die Menschen sehr nah dabei sein wollen. Und dann gibt es da so Nadelöhre, das hat dann ein bisschen Alpe d'Huez-Style, aber wir wissen ja auch, Tour de France, sind es nicht ganz so viele Teilnehmer als jetzt bei so einem Paris-Marathon. Das heißt, da in der Rush-Hour ist natürlich ein bisschen mehr los und das ist dann teilweise schon fast wieder ein bisschen das Gegenteil. Das ist schon fast wieder unangenehm, weil man das Gefühl hat, da kommst du in so einen Bottleneck und es geht jetzt gleich nicht mehr weiter.
Also das habe ich tatsächlich auch in einer Schilderung gelesen, aber es war nicht Paris-Marathon, es war was anderes. Ich weiß nicht, ob es mir nochmal einfällt. Da ist jedenfalls jemand gelaufen und der hatte einen Stau vor dem Ziel. Das ist ja mal nervig.
Ja.
Ja, also ja. Ich meine, es ist natürlich leicht vorstellbar, wie das passiert, keine ausreichende Zone dahinter, ist zum Beispiel auch in Berlin immer eine große Sorge, dass die Leute nicht zügig genug weitergehen, ne? Weil erstens exhausted, zweitens, da gibt es eine Medaille, da fängt man dann an, sich ein bisschen zu unterhalten und so weiter und so weiter, aber wenn da nicht zügig weitergegangen wird, dann entsteht natürlich ein Stau und er hatte sich dann wohl bis deutlich vor der Ziellinie weiter fortgesetzt und dann hast du da gestanden und konntest nicht in dein Ziel reinlaufen. Das ist natürlich dann auch ein bisschen blöd. Ne?
Wäre maximal tragisch, ja.
Aber gut, es ist natürlich auch eine Inflation der Laufveranstaltungen ein bisschen, weil am vergangenen Wochenende war ja auch die European Road Championship.
Richtig.
Und da hatten wir ja gesagt, okay, wer läuft denn da eigentlich aus deutscher Hinsicht? Ja, und dann war es ja wirklich eine coole Veranstaltung aus deutscher Hinsicht, muss man sagen. Wobei ich mir auch tatsächlich den Marathon angeschaut habe und da gab es wirklich ganz gute und coole Rennen, weil das in Löwen, da in der Nähe von Brüssel, halt auch sehr, sehr gut angenommen war. Auch weil belgische Läuferinnen und Läufer da das halt auch als Höhepunkt benutzt haben. Es gab aber auch eine schräge Nummer, weil es das ganze Programm halt eben auch als leistungsorientierten Lauf für Jedermänner gab. Also es war jetzt nicht nur ein reines Elitefeld.
Ja,
ich weiß. Und dann hat es tatsächlich in der Frauenspitze einen Sturz gegeben, der verursacht wurde durch einen Mann, der in der Nähe dieser Gruppe mitgelaufen ist. Das hat dann nicht zu Konsequenzen geführt für die Elite-Frauen. Da hat dann diejenige, die an dem Sturz beteiligt war, eine Spanierin, auch noch eine Medaille gewonnen. Das ist in Ordnung, aber warum? Ja, ich frage mich dann immer, warum? Ja, weil das ist halt einfach dann doch eine Meisterschaft. Ja, und aus deutscher Hinsicht natürlich überragend, dass Eva Dieterich da Silber gewonnen hat. Also das, also nicht im Marathon, ne, sondern über 10 Kilometer. Das ist natürlich herausragend. Ne, und mit der Mannschaft haben sie auch noch eine Medaille gewonnen. Also da muss ich sagen, gut. Fantastisch. Echt fantastisch. Ja, aber der Weg, wir hatten ja schon ihre Halbmarathonzeit hier erwähnt. Ja, der Weg geht, glaube ich, auch da in diese Richtung. Ne? Das könnte wirklich sehr, sehr vielversprechend werden. Ja. Also da gab es ein paar sehr coole Rennen tatsächlich.
Ne? Auf jeden Fall auch bei den Männern übrigens über 10 Kilometer.
Ja,
Nils Vogt, Platz 6, finde ich auch richtig richtig stark.
Jimmy Gressier vorne, ne, als der hat noch versucht, einen Hürdensprung über das Zielbanner zu machen.
Der macht gerne, ja. Der ist ja bekannt dafür für extravagante Zieleinläufe.
Das erste Ding, wo er ja zum
Cross.
da zum YouTube-Star geworden ist. Genau, ja, das war Cross, exakt. Das war aber nicht absichtlich. Ja, sondern da ist er im Matsch ausgerutscht und unter der Ziellinie durchgerollt. So war das, glaube ich, ne?
Ja. Ich glaube, ich habe mal gehört, er wollte so einen Fußball-Move machen, weißt du, so, dass du auf den Knien so lang rutschst.
Ach so.
Nur ist halt so ein Cross-Untergrund, nicht okay. So ein englischer Rasen, sage ich jetzt mal, ne? Und dann hat sie da halt voll gestoppt und er ist dann nach vorne geflogen, mit dem Gesicht ins Banner rein. Und also, ja, das war dann ein bisschen zu cool auch vielleicht, aber ja, der ist natürlich. War da natürlich einfach auch stark unterwegs. Bei den Männern übrigens sonst auch noch Johannes Motschmann mit am Start gewesen und Aaron Bienenfeld. Ja, die genau sind da. Ich glaube, für Johannes war es jetzt, warte mal, das war ja dann auch eine Woche nach Berliner Halbmarathon müsste es ja gewesen sein. Also schon natürlich eine hohe Wettkampfdichte, klar, EM, ich denke mal, das haben wir ja vorher schon mal besprochen in der letzten oder vorletzten Folge, es ist ein bisschen schwierig vom Timing jetzt so, wer nimmt das jetzt wie ernst oder vielleicht doch nur als Durchlaufstation. Ich meine, genau, Johannes ist natürlich in Berlin den Halbmarathon gelaufen, jetzt da den Zehner, will aber eigentlich ja Boston laufen. Ich denke mal, dass Boston als Frühjahrsmarathon natürlich da schon eher die Priorität hat. Und genau, von dem her, trotzdem cool, dass sie natürlich da mit dem Team am Start waren, auf jeden Fall.
Ja, absolut. Und deshalb habe ich es mir ja auch angeschaut, weil ich das natürlich wissen wollte, vor allen Dingen beim Marathon wissen wollte, wer läuft denn jetzt da überhaupt? Und dafür waren die Teilnehmerfelder jetzt von der europäischen Klasse her doch wirklich ganz okay, muss ich echt sagen. Ne? Also das war jetzt nicht so, dass man da nur die dritte, vierte oder fünfte Reihe hatte. So war es nicht. Aber gut, der Europameister läuft halt in Hamburg, da freuen wir uns halt drauf. Ja, gleich könnt ihr ein wirklich sehr, sehr spannendes Gespräch verfolgen mit Jana, das uns nochmal in ganz andere Bereiche des Laufens führt. Ja, also grobes Oberthema ist andere Untergründe, Traillaufen, andere Wettkämpfe, ganz andere Wettkampfformate, ganz spannend. Ich hatte gestern auch ein ganz anderes Format, ja, Stichpunkt Wind, Stichpunkt dritter Tag im Trainingslager. Ich weiß nicht, wie es dir immer so am dritten Tag im Trainingslager ging. Ja, der ein oder andere kennt es vielleicht auch vom Skifahren. Ist dann der Tag, wo es mal schwierig werden kann. Und dann hatten wir so eine kleine Passage, ja. Na, sagen wir mal, vielleicht war sie 10 Kilometer lang und es ging bergauf. Uff. Und gleichzeitig war aber ein strammer Gegenwind, der uns genau geradeaus entgegenkam. Es war vielleicht nicht der Teil, wo die Läuse am glücklichsten waren. Ja. Aber ich wurde beneidet, ja. Also jetzt nicht, weil ich noch gelacht habe. Ich habe gelacht, ja. Ich wurde vor allen Dingen beneidet, weil ich natürlich meinen coolen Helm auf hatte. Ja, hatte hier im Camp zum ersten Mal den Cat-Helm an mit unserer speziellen Sonderedition, ja, der Bestzeit-Helm von Cat. Könnt ihr nochmal in die Shownotes reingucken, ja, eine feine Helmschmiede für Fahrradhelme aus Philipps Heimat. Ja,
ja,
grob aus Philipps Heimat.
Heimat.
Ja, und ja, der fällt natürlich auf, weil er cool ist, ja, und weil er passt. Und das ist bei mir das Entscheidende. Er ist ein sehr guter, sicherheitstechnisch auf dem besten Stand befindlicher Helm, aber der passt vor allen Dingen und das ist mehr wert als alles andere. Und ja, er sieht an deinem und an meinem Kopf gut aus. Also da ist also eine weite Range. Ja.
So ist es. Also wir haben uns ja damals für unser Bestzeit-Design entschieden, für was, glaube ich, massenkompatibel ist. Wir wollten da jetzt nicht zu fancy sein. Wir haben gesagt, hey, irgendwie so matt-schwarzer Helm ist doch ganz geil. Ist auch eher dezent, Bestzeit, so als cooles Gimmick drauf, auch nicht zu plakativ. In einem anderen Schwarzton, finde ich, ist sehr cool geworden. Es ist der DT1-Helm von Cat, also Cat Ahead. Auf deren Internetseite könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. DT1 gibt es natürlich auch in anderen Colorways, aber auch den unsrigen. Und genau, ihr habt mit unserem Link cataheadde/bestzeit eben die Möglichkeit, 10% zu bekommen, aber eben nicht nur auf unseren Helm. Wenn ihr das möchtet, freuen wir uns natürlich ganz besonders. Ich würde mich auch freuen, mal jemanden mit dem Helm rumfahren zu sehen, wie früher mit den InSilence-Socken beim Laufen. Aber ihr habt eben auch die Möglichkeit, alle anderen Helme für Rennrad, für Mountainbike, für Kinder, also auch ganz tolles Sortiment an Kinderhelmen, gilt unser Link genauso. Und in unserem Helm ist es eben so, dass da natürlich ja alles drin ist, was Sicherheit, Style und die neue MIPS-Technologie vereint. Also ich glaube, da seid ihr gut beraten, wenn ihr vielleicht jetzt auch Richtung Ostern euch was Gutes tun wollt. Und Helm ist wichtig. Also das ist ja, glaube ich, brauchen wir es nicht hier nochmal explizit erwähnen, dass Radfahren und Helm Pflicht ist. Man sieht Gott sei Dank nicht mehr so viele Leute ohne Helm. Ab und zu sieht man mal noch jemanden. Wie gesagt, ich bin ja hier so an einer Ausfallstraße in Regensburg. Da ist jetzt so die High Season jetzt wieder, wo man auch echt viele Rennradfahrer gerade Nachmittag, Abend, wenn es jetzt nicht gerade Wochenende ist, Radfahren noch sieht oder auch dann zurückkommen. Wir haben vorher draußen auf der Terrasse Abend gegessen. Gott sei Dank sieht man ja die meisten Leute da mit Helm. Es ist, glaube ich, schon eher unüblich geworden, dass man irgendwie Rennrad fährt ohne Helm. Also das ist ja auch ein bisschen dämlich, muss man sagen.
Ja, ihr habt nur einen Kopf, denkt da dran. Ne? Also selbst bei einer vergleichsweise kleineren Geschwindigkeit irgendwo gegen donnern oder hinfallen,
muss ja
kann,
nicht sein, ne?
Kann schon gleich wirklich schlimmste Konsequenzen haben. Also ne, schaut da mal rein, gibt's coole Helme und einen kleinen Bonus von unserem Link, den wir in den Shownotes haben. Also ne, go ahead. Und darüber hinaus ist natürlich heute Loading angesagt. Ne? Ich weiß nicht, war das schon so bewusst bei dir im Trainingslager, dass der Ruhetag ja nicht der Tag ist, wo man nichts isst oder möglicherweise anfängt, Gewicht zu machen, sondern das ist eigentlich der Tag, wo du maximal ja die Regeneration anwerfen musst, ja, und praktisch ja das Loading schon wieder für die nächsten zwei, drei, also für den nächsten Block machen musst,
ja. Ja, also das ist spätestens in der, also vielleicht war das Bewusstsein noch nicht so 100% da, als es noch nicht, als ich noch nicht Marathonläufer war. Also deswegen hat man trotzdem gegessen, da waren wir ja dann eher so Anfang, Mitte 20 und da hat man sowieso alles vernichtet, was nicht nied- und nagelfest war, vor allem im Trainingslager, aber ich glaube, dieses Bewusstsein, dass man da eben auch gerade nochmal versucht, die Energiespeicher wieder aufzufüllen. Beispiel Kenia ist natürlich immer der Klassiker, wenn du wirklich 4 Wochen vielleicht oder länger in der Höhe bist, dann hat man, finde ich, schon gemerkt, gerade zum Ende von so einem Trainingslager, dass man da aufpassen musste, dass einem nicht die Energie ausgeht, weil das ja dann relativ schnell auf die Substanz geht, dann auch aufs Immunsystem geht. Entweder wirst du nicht mehr leistungsfähig oder du wirst einfach anfällig für Infekte. Und deswegen war es schon, kam jetzt bei Renato nicht ganz so häufig vor, dass es mal einen Ruhetag gab. Da war immer so ein Ruhetag schon, wenn du nur einmal am Tag gelaufen bist.
Entlastungstag,
aber, sag ich ja. Ja, genau, Entlastungstag, richtig. Aber, also das ist natürlich, du hast da trotzdem ganz normal reingehauen, als wäre es ein normaler Trainingstag, weil in diesem einen Tag schaltet sich ja schon mal das Verbrennen ja nicht um, sondern das ist ja nach wie vor, der Hochofen verfeuert alles, was er kriegen kann. Und umso wichtiger ist es, wenn du dann eben einen Tag mal hast, wo du nicht 4.000, 5.000 Kilokalorien durch Aktivität verbrennst, sondern da dann die Möglichkeit hast, wieder ein bisschen was aufzufüllen. Und das haben wir da auch gemacht, ja.
Also natürlich habe ich von unserem Partner für die heutige Folge auch entsprechend Riegel dabei, ja, die ich natürlich in meiner Tasche dabei habe. Das Entscheidende ist aber, das haben wir jetzt hier gestern auch nochmal diskutiert, ja, dass wir die Leute auch darauf hinweisen, es ist nicht nur Kohlenhydrate, ja, sondern gerade an so einem Tag, wo der Körper dann mal die Chance hat, wieder zu restrukturieren, ja, wieder nachzubauen und so weiter, muss auch vernünftig und hochwertig Eiweiß zugeführt werden. Das ist jetzt hier vergleichsweise natürlich einfach. Du hast hier ein geiles Buffet. Wenn du die richtigen Sachen wählst, ist es einfach, ja. Aber im alltäglichen Stress zu Hause und so weiter ist es nicht immer ganz einfach. Und dafür gibt es bei ISN wirklich sehr gute Unterstützung, wenn ihr da nicht das Gefühl habt, dass ihr da auf einem guten Weg seid. Denkt dran, pro Kilogramm Körpergewicht bei solchen Belastungen in einem Trainingscamp oder bei intensiven Trainingsphasen 1,5 bis sicher 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja. Das ist gar nicht so wenig an Eiweiß.
Nein, also das wird schon, also da muss man wirklich drauf achten, dass man auch bei jeder Mahlzeit eine gute Proteinquelle mit hinzufügt und trotzdem kann man das natürlich einfach nochmal gut unterstützen. Zum Beispiel durch Proteinshakes. Also da gibt es zum Beispiel bei ESN das Whey-Protein oder das Whey-Protein-Isolate. Das ist das Isoclear. Das sind, die enthalten beide ein vollständiges Aminosäureprofil, also alle essentiellen Aminosäuren, die der Körper auch nicht selber herstellen kann. Und ja, extern zugeführt werden müssen, ja. Und warum sollten Läufer und Läuferinnen ausreichend Proteine zuführen? Also gibt es 2 Hauptargumente. Das eine ist natürlich irgendwie, dass es euer Krafttraining unterstützt, das ihr hoffentlich auch alle macht, aber da bin ich mir ja ganz sicher. Das brauchen wir natürlich einfach für Verletzungsprophylaxe, aber auch für Laufökonomie, ne? Natürlich, wenn ihr einen starken Rumpf habt, dann lauft die natürlich effektiver und verballert weniger unnötig Energie. Dafür ist es wichtig und aber auch für natürlich eure optimale muskuläre Regeneration. Wer viel läuft, wer vielleicht auch sehr lange läuft, der schädigt natürlich auch Muskelstrukturen und die kann der Körper nur regenerieren, wenn er auch die entsprechenden Bestandteile zur Verfügung hat. Und da reicht es halt nicht nur, einen Teller Nudeln oder einen Curry zu essen, sondern da muss natürlich auch irgendwie Protein dem Körper zugeführt werden. Und ja, da gibt es einerseits eben das klassische Designer Whey, das ist sowas, was man vielleicht mit Milch- oder Milchersatzprodukten anmischt. Vanille, Schokolade, was auch immer, Geschmacksrichtung oder Isoclear ist mein geheimer Favorit. Inzwischen ist er nicht mehr so geheim. Ich habe, glaube ich, oft genug drüber gesprochen. Das schmeckt im Sommer mit Wasser eher so ein bisschen in so eine Limo-Richtung, aber wirklich lecker. Gibt ganz, ganz viele Geschmacksrichtungen. Wir haben jetzt die letzte Woche ein paar Leute auf Instagram geschrieben, was meine Favorites sind. Ich glaube, Blutorange habe ich mal gehabt. Das war ziemlich geil. Und dann auch eins mit Zitronen, eins mit Kaktusfrucht. Und die waren alle ziemlich gut. Und von dem her, genau, schaut da gerne mal über unseren Link rein, den haben wir natürlich in den Shownotes drin, könnt ihr einfach draufklicken, ansonsten auch für euch nochmal www.esn.com/bestzeit, da bekommt ihr von uns immer den maximal möglichen Rabatt bei Elite Sports Nutrition. Das heißt, ist ein bisschen sperrig, aber das heißt, dass wir jetzt nicht sagen können, es ist immer 20%, weil es gibt eben auch Ausnahmen und Aktionstage, wo es auch deutlich drüber liegen kann. Und von dem her könnt ihr euch sicher sein, dass ihr über den Link immer optimal spart bei euren Einkäufen. www.esn.com/bestzeit.
Naja, und ich gebe ja zu, Krafttraining ist immer so ein bisschen problematisch bei mir. Also ich mache das natürlich sehr gerne, habe das eine Zeit lang auch 3 bis 4 Mal die Woche gemacht und mache das auch hier, mache ich tatsächlich hier dann morgens vorm Frühstück. Da sind dann um 8 Uhr schon Menschen in dem sehr, sehr gut ausgestatteten Kraftraum hier. Und dann muss ich mich ganz dolle zusammenreißen, ja, weil ich würde dann eigentlich immer schon gerne zu Leuten hingehen, die versuchen, tiefe Kniebeugen zu machen. Und zu sagen, boah, Leute, ja, ich habe eine Frau beobachtet, am Abend vorher war sie mir aufgefallen, weil sie vor Rückenschmerzen kaum aus ihrem Stuhl rauskam. Dass man dann Krafttraining macht, um dem entgegenzuwirken, ist erstmal kein schlechter Ansatz. Aber als ich gesehen habe, wie dann tiefe Kniebeugen gemacht werden, und ich versuche mich dann immer zusammenzureißen, ich habe es geschafft. Ich habe nichts gesagt, sondern habe einfach versucht, meine Übungen vernünftig zu machen.
Ist ein schmaler Grad, oder?
Das ist ein ganz schmaler Grad.
Das ist halt übergriffig sein, aber genau. Auf der anderen Seite, du willst ja auch nicht, dass genau. Die Menschen sich wehtun eigentlich.
Exakt,
so, ne?
Exakt. Das ist halt tatsächlich das Dilemma, finde ich jetzt jedenfalls ein bisschen. Ja, klar, wenn ich jemanden irgendwie kenne oder jetzt wäre das jetzt jemand aus meiner Gruppe, dann hätte ich gesagt, hey, lass mal gemeinsam drauf gucken. Man kann sich ja tatsächlich auch über die Spiegel, die sind ja jetzt nicht nur aus Spaß da, sondern da kann man sich schon auch ganz, ganz gut kontrollieren. Aber das ist immer so ein sehr schmaler Grad. Ne?
Ja.
Aber ich habe es geschafft, ja. Oder ihr befasst euch damit so wie unser Gast heute Abend, ja, weil Jana, also die nicht nur uns jetzt in andere Laufwelten noch führen wird, aber gerade was diesen Teil angeht, optisch sehr begabt unterwegs ist. Dafür gibt es aber auch einen Grund, erklärt sie euch alles gleich. Ja, und also sagen wir mal so, Philipp, mich hat das wirklich inspiriert, das Gespräch mit Jana.
Ja, also mich auch. Es ist ein sehr, sehr spannender Lebensweg, der jetzt schon hinter Jana liegt. Also in einer total sportbegeisterten Familie aufgewachsen, sich beruflich dann aber eigentlich so in die Filmindustrie begeben, gemerkt irgendwann, es passt nicht so richtig, mir geht's da nicht gut, dann einfach alles nochmal über Bord geworfen, sich als Medical PT, das ist so medizinischer Trainingstherapeut, würde ich sagen, weitergebildet, ist heute Lauftrainerin, Ernährungswissenschaftlerin, Mentalcoach, außerdem eine sehr verrückte Ausdauersportlerin, Trailläuferin, Ultra-Trailläuferin, muss man eigentlich sagen, hatten auch eine coole Geschichte zum Speed Project, wo sie im Rahmen eines Teams erst jetzt kurz vor unserer Aufnahme teilgenommen hat, für diejenigen, die es noch nicht wissen, aber viele von euch werden es wahrscheinlich wissen, dieses Rennen von Los Angeles nach Las Vegas, ein bisschen sagenumwobenes Format. Also war eine ganz coole Geschichte auch, wie sie heute davon lebt. Sie hat einen sehr, sehr großen Instagram-Kanal inzwischen und gibt ganz viel Wissen, was sie sich als Laufquereinsteigerin echt mühsam auch aneignen musste weiter an ihre Followerschaft, hat da inzwischen weit über 500.000 Abonnentinnen und ja, hat sehr, sehr viele coole Laufprojekte und Abenteuer-Races, so muss man es, glaube ich, sagen, jetzt natürlich auch noch für unmittelbar, aber auch für die Zukunft vor sich. Und über all das sprechen wir heute mit Jana und freuen uns sehr, dass sie heute bei uns ist.
Ja, herzlich willkommen, Jana, in unserer kleinen Bestzeitwelt. Heute erweitern wir die Bestzeitwelt, denn ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen mit jemandem, der nicht in Deutschland lebt. Ich rede schon so ein bisschen langsam, weil ich nicht ganz sicher bin, aber ja.
Ich wollte gerade sagen, ich kann jetzt schon im ersten Satz kann ich das schon widerlegen.
Ehrlich?
Weil zum Beispiel unser gemeinsamer Freund Patrick Lange ist natürlich in Deutschland geboren
und aufgewachsen, aber wohnt
inzwischen auch in Salzburg oder bei Salzburg, glaube ich.
Also wir fangen nochmal von vorne an, Jana. Herzlich willkommen bei uns in der Podcast-Welt. Ja, schön, dass wir dich bei uns haben. Wo lebst du denn normalerweise? Weil auf Instagram bist du sehr viel unterwegs, zumindest. Das ist schon mal klar.
Ich lebe aktuell in wunderschönen Oslo, Norwegen.
Ja, das ist natürlich eine absolute Traumstadt. Ja, da musst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen gleich, was das mit dir macht, was das für Sport bedeutet und warum Oslo es abgelehnt hat, die Olympischen Spiele irgendwann auszurichten. Ja, wie hat sich dahin verschlagen und ja, was macht Sport dort? Was macht Sport dort anders als vielleicht in Deutschland?
Ich würde sagen, die Trails. Also ich bin Trailläuferin und hier in Norwegen hat man einfach unendliche Möglichkeiten, was das anbelangt. Also der Wald, der endet nie und die Höhenmeter, die sind hier auch unendlich. Also ein Paradies für uns Trailläufer, würde ich sagen.
Also wir haben ja in unserem Podcast natürlich schon in den letzten fast 5 Jahren viel auch natürlich über norwegische Athleten gesprochen, aus unserer DNA oder unserer Welt, wo wir ursprünglich mal herkommen mit diesem Podcast, natürlich ein bisschen Bahn- und Straßenlauf fokussiert, gibt es natürlich ganz viele bekannte Namen und übrigens auch Triathlon fokussiert, auch da gibt es ja sehr bekannte Namen in der Ausdauersportwelt. Und nicht zuletzt auch Leute wie den Sondre Moen kenne ich natürlich auch sehr gut, weil ich zu meiner aktiven Zeit ja auch viel mit ihm zusammen trainiert habe in Italien, in Kenia und so weiter. Und der hat mich übrigens auch mal dazu gebracht, bisher mein einziges Mal überhaupt in Norwegen zu sein, war aber eine ganz tolle Erfahrung. Und meine Frau ist eigentlich so ein bisschen Skandinavien-Fan. Also wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, mit unserer Tochter da jetzt dringend mal wieder einen Ausflug in die Gegend machen. Wir waren damals leider nur am Flughafen in Oslo, aber wir waren dann in Kristiansand. Das ist am Meer direkt so eigentlich ein kleines Städtchen. Für damals ein relativ wildes Event, sag ich mal, so ein typisches Pandemie-Event, wo irgendwie so das Ding war, hey, es gibt keine Wettkämpfe mehr, was machen wir? Wir machen jetzt, wir suchen ein Format, was es gar nicht mehr lange gibt, nämlich einen Stundenlauf auf der Bahn. Weil das war so mit Corona-Auflagen gerade so machbar und es gab original 3 Athleten, glaube ich, nämlich Sondre, Theis aus Dänemark und mich. Und es war mal riesig aufgezogen. Davor haben ein paar Leute noch einen 10er gemacht, praktisch. Und das war aber für mich total geil. Und da haben wir natürlich auch die Tage im Anschluss an das Rennen. Sind wir natürlich noch easy joggen gegangen. Das war eben im Sommer, war lange hell und ich fand es gigantisch schön. Und da ist mir auch aufgefallen, klar, wie gesagt, Oslo, die Gegend kenne ich nicht, aber auch Kristiansand, sobald du da ein bisschen außerhalb warst, das war ja total schön, da zu laufen in der Natur. Hat mir total gut gefallen, muss ich sagen. Also ich kann schon, auch wenn ich nur Fragmente davon überhaupt gesehen habe, gut mir vorstellen, was dich dazu bewogen hat, dorthin zu gehen. Aber nimm uns vielleicht mal mit. Wie bist du Läuferin geworden oder was hat dich dazu gebracht, dann natürlich auch so ganz extreme Geschichten zu machen, die du heute machst?
Ich glaube, da muss ich jetzt einmal ganz weit ausholen.
Dafür ist ein Podcast da, das ist das beste Format, was du dir vorstellen kannst.
Also ich bin aufgewachsen in einem sehr sportlichen Umfeld. Also meine beiden Eltern, die sind auch Leistungssportler oder ehemalige Leistungssportler. Mein Papa, der war im Snowboarden und meine Mama im Kunstturnen.
Wow.
Und wir waren eigentlich immer unterwegs am Wochenende, sei es Wandern, Klettern, in der Natur, Segeln, also alles Mögliche. Also ich bin so ein richtiges Naturkind und habe das eigentlich auch so in meine Jugend mitgenommen und später auch in meinem frühen Erwachsenenleben habe ich immer versucht, draußen zu sein und mich zu bewegen und einfach die Freude an der Bewegung zu haben. habe allerdings was komplett anderes studiert. Ich habe Film und Fernsehen studiert und habe auch fast 5 Jahre in dem Beruf gearbeitet als Kamerafrau im deutschen Fernsehen.
Ach cool, jetzt wollen wir noch wissen, bei welchem Sender oder welcher Produktionsfirma?
Pro 7 Sat.1.
Das ist ja der ganz falsche Sender. Moment.
Also wahrscheinlich dann auch in München logischerweise gewesen, nehme ich mal an, ja?
Genau, daher kommt es auch. Ich habe in München studiert und natürlich dann dort auch gearbeitet. Bin aber aufgewachsen in Österreich, in der Schweiz, in Belgien, war auch in den USA für ein Jahr für mein Studium als Austausch, war auch in Australien unterwegs, also eigentlich auf der ganzen Welt. Immer da, wo mein Papa ein Projekt hatte, also er ist Projektmanager. Ah. Und wir sind dann als Familie quasi immer mitgezogen. Mhm. Genau, und ja, wie gesagt, ich habe gearbeitet im Film- und Fernsehbereich und das ist ein sehr, sehr stressiger Job. Ich war auch immer so am Rande eines Burnouts, würde ich sagen, und habe dann als Ausgleich Laufen angefangen.
Das ist ja der Klassiker, so wie man es ja oft hört. Oh, ich habe irgendwie voll den anspruchsvollen Job. Ich brauche irgendein Ventil. Ich habe noch Laufschuhe daheim, ich ziehe die mal an.
Genau. Klassische Anfängerfehler. Viel zu viel gemacht am Anfang. Meine erste Laufverletzung einkassiert. Ein ganz klassisches Läuferknie.
Ralf hatte das auch kürzlich.
Nee, das war ja dann tatsächlich Meniskus.
Ja, stimmt, da hat sich ja später das Meniskus ausgestellt. Also wir dachten erst am Anfang des Jahres, ja, das stimmt, ja.
Und ich war da aber in der Vorbereitung für meinen allerersten Halbmarathon in München. Mhm. Und bin dann ganz brav zur Physio gegangen, habe dann meine Übungen gemacht, habe dann auch angefangen, mich mit der ganzen Thematik auseinanderzusetzen, wie Laufverletzungen und wie trainiert man eigentlich richtig. Und mir hat es total Spaß gemacht, mich in die Thematik einzulesen und auszuprobieren. Und vom ersten Halbmarathon dann zum ersten Marathon, weil ich so richtig das Läuferfieber bekommen habe und dann natürlich auch wissen wollte, okay, was kann mein Körper, wie lang kann ich eigentlich laufen und wie funktioniert das mit dem Training eigentlich überhaupt? Und ja, long story short, ich habe meinen Job hingeschmissen, weil mich die Thematik so interessiert hat und habe mich nochmal entschieden, an die Uni zu gehen und meine ganzen Trainerlizenzen zu machen.
Wow.
Also ein kompletter 380-Grad-Wechsel, kurzerhand gesagt, nee, Filmindustrie mache ich nicht mehr, möchte ich nicht mehr machen und ich möchte wirklich so ein bisschen in meine neue Leidenschaft reingehen, das Laufen. Und habe meine Trainerlizenzen gemacht, meinen Laufcoach, habe mich weitergebildet als Medical Personal Trainer und habe mich spezialisiert auf Running Injuries. Mhm. Und habe während dem Studium quasi auch angefangen, so mein Coaching aufzubauen, habe eine Laufgruppe gegründet und habe Personal Training dann angeboten in München. Und das hat sich dann so etabliert als mein neuer Job und meine neue Passion. Und ich habe angefangen, das alles auf Instagram zu teilen, meine ganzen Lauftipps und alles, was ich so gelernt habe und habe gemerkt, das hat riesen Potenzial und die Leute, die finden das spannend. Und so ist dann auch parallel quasi mein Instagram entstanden und gewachsen.
Du hast es so in einem Nebensatz erwähnt, also für die Vollständigkeit. Es wird bestimmt bei uns in unserer Zuhörerschaft viele geben, die wahrscheinlich schon folgen. Für diejenigen, die noch nicht folgen, also Punkt 1, wir werden natürlich deinen Account logischerweise in den Shownotes verlinken, aber auf Instagram heißt du Running Jana und hast ganz bescheidene 571.000 Abonnenten. Also das hat sich dann wohl recht rasant entwickelt, schätze ich mal.
Ja, es ist so in den letzten 3,5, 4 Jahren, würde ich sagen, war das ein Riesenboom. Also
so mit der Pandemie auch so ein bisschen, das ist ja bei vielen Jahr, so nochmal, hat sich das so entwickelt, weil ja Laufen eine der wenigen Aktivitäten war, die ja noch machbar waren sozusagen.
Absolut, ich denke auch in der Pandemie, dass das so entstanden ist und dann dadurch, dass so viele Leute das Laufen angefangen haben, sind natürlich auch viele Laufverletzungen ins Spiel gekommen. was mir wieder zugute kommt, leider, weil ich war da natürlich für die Leute interessant durch das, dass ich halt viel Injury Prevention Workouts und Tipps geteilt habe auf meinem Kanal.
Also man sieht natürlich schon, dass du eine Idee hast, wie man Dinge visuell umsetzt. Ne? Also da gibt es ja bessere und schlechtere Beispiele. Aber jetzt mit dem Hintergrund verstehe ich jetzt, warum die Dinge bei dir auf dem Kanal so aussehen, wie sie aussehen. Weil das ist natürlich eine andere Herangehensweise. Ne? Spannend ist ja schon mal, wenn man ja so aus einer Internationalität herauskommt, ist ja schnell die Überlegung, mache ich überhaupt einen deutschen Kanal oder mache ich eher einen internationalen Kanal? Ja? Du hast ja so Darstellungsformen gewählt, die so dazwischen sind, weil du relativ viel, wie soll ich sagen, pantomimisch, also auf jeden Fall ja darstellend vermittelst.
Also mein Kanal war zuerst auch auf Deutsch. Ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass wenn ich wachsen möchte und natürlich eine größere Community erreichen möchte, muss ich auf Englisch umstellen. Und das war dann auch der Fall, weil tatsächlich die meisten meiner Abonnenten sind aus den USA, aus UK, aus Asien oder Australien, also wirklich von aller Welt. Und nur ein ganz kleiner Bruchteil kommt tatsächlich aus Europa und Deutschland. Also mein Markt ist tatsächlich mehr in den USA. Und ich denke, das trifft dort auch, so wie ich meinen Content gestalte, irgendwie einen Nerv. Ich weiß nicht warum, aber es scheint ganz gut anzukommen.
Ja, also entweder gibt es mehr verletzte Läuferinnen und Läufer dort. Scheint mir nicht logisch. Also es gibt natürlich einfach sehr viele...
Ich wollte sagen, schwierige Hypothese.
Das ist eine steile Hypothese, genau, ja. Also es gibt natürlich einfach sehr viel mehr Menschen, logischerweise in den USA, weil 360 Millionen Einwohner runtergebrochen, bla. Aber natürlich auch eine riesige Szene. Aber tatsächlich, du hast ja gesagt, ja, du triffst einen Nerv. Also der Punkt ist ja, woher bekomme ich fachlich fundierte Anleitungen, damit ich eine Basis legen kann? Ne? Weil bei dir geht es ja halt auch viel darum, eine körperliche Basis zu haben, auf der das Laufen dann aufgebaut werden kann. Ja, das ist ja ein wesentlicher Punkt. Ja? Wie hast du das entwickelt, für dich entwickelt, oder woher nimmst du diese Philosophie, so an Laufen heranzugehen?
Ich denke, ich versuche das einfach so einfach wie möglich darzustellen. Wirklich, wenn ich einen Post mache, dass die Leute wirklich das visuell einmal sehen, okay, was ist das für eine Übung oder was ist das für ein Problem, was ich habe, und das wirklich, ich sage jetzt mal in einer Kindersprache darzustellen, weil so einfacher, desto besser meiner Meinung, weil wir haben heutzutage so viel Decision Fatigue around us, und ich denke, wenn man Dinge einfach unkompliziert und einfach konsumierbar darstellt, dann ist das was die Leute mehr anspricht, meiner Meinung.
Das ist eine total, also da habe ich noch nie drüber nachgedacht, obwohl das, glaube ich, das ist wirklich, das könnte ein Kern sein, glaube ich, warum das gut funktioniert, weil oft sind ja medizinische Geschichten total komplex, ja, und auch die, ist ja immer oft auch die Frage, Henne oder Ei, was ist die Ursache, oder was führt dann dazu, dass dieser Muskel oder das und so, das ist ja oft, also da hängt ja ganz viel zusammen. Eine Lösung dann wirklich ganz bewusst möglichst einfach zu präsentieren, ist spannend vor dem Hintergrund, du hast gerade gesagt, Decision Fatigue, das ist, glaube ich, was in unserer heutigen Gesellschaft viel manifestierter ist, als sich das viele Menschen, ich sag jetzt mal, bewusst machen, also dass man das man das überhaupt wahrnimmt, dass man da drin steckt so ein bisschen. Also im Prinzip für euch zu Hause, ich weiß nicht, wer wie viel Social Media konsumiert, aber heute ist ja gefühlt alles noch viel mehr reizüberfluten, noch viel herausfordernder, vielleicht auch mit Job, mit Family, mit dann Social Media, alles. Man wird überfrachtet mit allen möglichen Themen, und deswegen wird man irgendwann entscheidungsmüde so ein bisschen oder müder, ohne dass man das vielleicht sofort weiß. Wenn du dann noch hochkomplexe Anleitungen sozusagen zu verfolgen hättest, die sich mit deinem Problem, zum Beispiel IT-Band oder was auch immer, befassen, ich glaube, dann konsumierst du es nicht. Ich glaube, dass das ein bisschen der Schlüssel tatsächlich sein kann, ist natürlich jetzt auch eine Hypothese, dass man sagt, okay, ich möchte laufen und ich möchte diesen Sport auch schmerzfrei genießen, aber ich finde es auch cool, wenn dann jemand das möglichst simpel, so simpel wie möglich vermittelt oder versucht zu vermitteln. Ist natürlich aber auch spannend, wenn man jetzt einen Blick drauf wirft, was du alles so machst oder was du natürlich auch auch als Ausbildung abgeschlossen hast. Also Punkt 1 erstmal so in einem jungen Leben, aber wahrscheinlich schon mit beiden Beinen im Leben stehend, so eine Entscheidung zu treffen, was ja 100% Overkill deines beruflichen Schaffens ist, erfordert ja schon mal per se einen gewissen Mut auf jeden Fall. Weil, ja, dass man ja nicht weiß, wie sich das alles so entwickelt. Und das war ja, bevor du eine signifikante Anzahl an Followern hattest, sondern das ist ja erst danach alles entstanden. Du bist, was würdest du sagen, was ist dein heutiger Job, dein offizieller, wie wenn du dich jetzt vorstellst, weil ich habe 2 Jahre nach meinem Karriereende als Profisportler, kann ich heute noch nicht mit einem Wort sagen, was ich bin. Aber vielleicht kannst du das ja besser sagen. Siehst du dich als Physiotherapeutin oder Coach, medizinischer Coach hast du, glaube ich, gesagt? Oder siehst du dich eher als Content-Creatorin, als Werbebotschafterin? Siehst du dich vielleicht sogar eher als Leistungssportlerin und alles andere drumherum finanziert halt deine Laufabenteuer? Weil da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen, was du für verrückte Sachen alles machst heutzutage läuferisch. Was bist du oder was siehst du dich als, sagen wir mal, beruflicher Claim?
Also ich würde mich jetzt ganz klassisch als Content Creator bezeichnen, in erster Linie, weil das ist so der Beruf, der mir gerade das Einkommen bringt. Gekoppelt damit würde ich sagen, ist natürlich auch mein Sport als Läuferin. Ich habe meine eigenen Ziele und Ambitionen, die ich erreichen möchte im Laufen, und die sind aber wiederum an das Content Creation gekoppelt irgendwie, also das geht so ein bisschen Hand in Hand. Und gerade ganz hinten angestellt ist mein Beruf als Medical Personal Trainer und Coach, wobei ich das gerade wieder so ein bisschen aufleben lassen möchte. Also ich bin gerade dabei, eine Plattform wieder aufzubauen, wo ich Coaching anbieten kann. Aber das ist gerade noch so im Hintergrund in the making. Also das braucht noch ein paar Wochen und dann wird das gelauncht.
Also das erscheint mir jetzt wieder ein Portfolio für 36,5 Stunden, aber nicht in der Woche, sondern am Tag. Ich bin dann immer so ein bisschen fasziniert, weil wahrscheinlich läufst du ja auch noch jeden Tag. Keine Ahnung, wie viel läufst du und wie sieht denn dein Training aus und welchen Stellenwert hat dein Lauftraining oder dein Training, das ja drumherum passiert, in deinem Leben?
Also ich laufe 6-mal die Woche, würde ich jetzt sagen, oder ich trainiere 6-mal die Woche. Ich gönne mir einen kompletten Rest-Day pro Woche.
Das ist Laufen hat für mich ein schlau, ja.
Ja. Auch manchmal 2-mal, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie ich mich fühle. Das Laufen hat einen sehr großen Stellenwert in meinem Leben und ich würde sagen, es ist schon eine Priorität Nummer 1 bei mir. Wenn ich jetzt weiß, okay, heute muss ich Content machen, ich habe aber jetzt auch ein Lauftraining, dann schaue ich immer, wie mache ich mein Lauftraining möglichst smart und dann überlege ich mir erst, wie ich noch den Content an dem Tag mache. Also man merkt dann schon, okay, das Laufen ist dann schon nochmal so eine Stufe höher als jetzt das Content Creation bei mir. Kommt aber auch immer so ein bisschen drauf an, wo ich gerade stehe in meinem Trainingsplan und natürlich, was für Läufe kommen und was für eine Priorität die für mich haben. Also wenn ich jetzt weiß, okay, in den nächsten 4 Wochen oder 6 Wochen oder 8 Wochen habe ich einen Lauf, wo ich wirklich eine Bestzeit laufen möchte oder ein gewisses Ranking erreichen möchte, dann hat mein Training halt einfach Priorität.
Das ist auf jeden Fall spannend. Man sieht dich ja jetzt nicht prioritär laufen in deinen Posts, ja. Das ist ja auch vergleichsweise langweiliger, ja, weil von außen erkennt man ja jetzt nicht einen Unterschied in der Geschwindigkeit oder was auch immer, sondern du befasst dich ja viel mit den Dingen, die da heranführen, ja. Also Krafttraining, Mobilisierung und so weiter und so weiter. Jetzt mal ernsthaft, wie viel machst du davon selber tatsächlich?
Ich wärme mich immer auf. Ich mache immer brav meine Laufdrills. Also ich schwöre. Ein paar Drills sind bei mir auf jeden Fall immer drin. Krafttraining ist bei mir auch ein absolutes Must, wo ich ein bisschen improvisieren oder ein bisschen improven darf, ist auf jeden Fall meine Mobility. Also das ist auch was, da muss ich mich manchmal echt zwingen dazu. Mich da hinzusetzen und zu sagen, okay, ich mache jetzt ein bisschen Hüftmobilität. Ja, das ist auch so ein bisschen eine Hassliebe für mich. Wobei ich muss sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich mache einen Post, das hilft mir wiederum, weil ich mache es dann in dem Moment ja auch. Ich filme es dann halt nur noch gleichzeitig. Aber das hilft tatsächlich, wenn man eine Kamera aufstellt und dann sagt, okay, ich mache das jetzt für einen Post.
Also tatsächlich kann das ja auch ein kleiner Trick sein für euch halt auch zu Hause, weil Eigenkontrolle ist ja immer die erste Kontrolle, die man hat. Ja? Also erstmal das, was man fühlt, ja, wie man eine Bewegung ausführt. Das ist aber oft sehr weit davon entfernt, wie man sie tatsächlich ausführt. Ja, und klar kann man sich dann halt in einem Fitnessstudio oder sowas vor einen Spiegel stellen. Ist nicht jeder Frau oder jedermanns Sache. Zumal das ja auch dann, wenn ich den Kopf drehe, mache ich die Übung ja schon falsch. Ne? Also wenn ich den Kopf zum Spiegel drehe, um mich selbst im Spiegel anzugucken. Aber tatsächlich, wenn man einfach sein Handy daneben stellt und sich das eben einmal anguckt bei der ersten oder zweiten Ausführung, kann man ja dann auch sehr schnell in Richtung der Idealausführung korrigieren. Ja, das ist ja auch, und da kriegst du dich ja als Creatorin selber, weil du willst ja dann die Übungen auch korrekt ausführen, ja, und nicht irgendwie so, wie du es gerade hinkriegst. Ne? Das ist ja dann praktisch ja die doppelte
Ganz genau,
Motivation.
Ja. Ne? Ganz genau, ja, das ist ein Vorteil. Ist auch ein bisschen ungewohnt vielleicht am Anfang, wenn man sich selber filmt und dann selber mal sieht, wie sehe ich denn eigentlich aus, wenn ich so eine Übung mache ja. oder so einen Laufdrill. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich angefangen habe zu lernen, wie A-Skips, B-Skips, C-Skips überhaupt gehen. Also das war ja ein Clown-Rumgehampel. Also eigentlich schade, dass ich die Clips nicht mehr habe, weil ich glaube, das wäre ganz cool zu sehen, dass auch bei mir sah das mal doof aus.
Ja, und das nimmt manchmal so ein bisschen die Hemmschwelle. Ja. Also wenn wir zum Beispiel so ein Laufcamp oder so machen, ich erinnere mich da vor allem jetzt zum Beispiel letztes Jahr vom Berlin-Marathon für die Berlin-Marathon-Veranstalter hatten wir so ein 5 Wochen vorher auch nochmal so ein Laufwochenende gemacht. Eigentlich jetzt nicht so trainingslagermäßig, eher so ein bisschen workshopmäßig, also auch wissensvermittelnd, was habe ich in der Karriere gelernt, Fueling, bla bla bla, alles Mögliche. Und natürlich bist du auch zweimal am Tag hast du Sport gemacht. Unter anderem natürlich auch mal so Laufstilanalyse, Laufökonomie und dafür war natürlich auch so ein typisches Warm-up von uns mit dabei und also ich sag mal so, das waren wirklich, es gab ein paar Leute, die waren auch ambitionierter, ja, also es gab auch Leute, die konnten, glaube ich, ein, zwei waren dabei, das waren Briten, aber die konnten, glaube ich, die wollten unter 2 Stunden 40 laufen, aber ansonsten der komplette Querschnitt, wie du es halt an jedem Marathon siehst, ne, also von 3 Stunden, 4 Stunden, auch 4,5 Stunden, alles dabei. Ich fand erstaunlich, dass bei den Basic-Übungen von dem Lauf-ABC waren viele besser, als ich es erwartet hatte. Nicht, weil ich gar keine Erwartungshaltung an euch habe, also alle hier zu Hause, nicht, dass ich euch grundlegend unterschätze. So. Aber es ist ja so, ich denke mir halt, ich bin als Kind mit Leichtathletik aufgewachsen, Ralf auch. Wenn du das als Kind schon anfängst, dann ist das ja irgendwie, geht das in Fleisch und Blut über. Deswegen ist das für dich so normal. Ich denke mir dann immer so, ja krass, wenn das irgendwie jemand nicht in diesem Maße gelernt hat und vielleicht als Quereinsteiger irgendwann erst Laufen für sich entdeckt hat, dann muss das ja schon, ist jetzt nicht alles ganz so trivial vielleicht an manchen Übungen. Und die waren voll gut, die waren echt voll gut. Also die haben die meisten Sachen sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut umgesetzt. Und dann sind wir natürlich auch irgendwann, um die Leute ein bisschen zu challengen, zu den verschiedenen Skipping-Varianten gekommen. Und ich glaube, das ist dann oft erstmal so eine Mischung aus, klar, vielleicht auch ein bisschen kognitive Überforderung bezogen auf, was macht der Arm, was macht das Bein so? Und dann aber oft gepaart mit dieser Hemmschwelle, wie sehe ich vielleicht aus, wenn ich das jetzt vor auch anderen Menschen mache, obwohl wir das ja in kleinen Gruppen gemacht haben, was ja vollkommen, also ich denke mir, ey, ich habe das auch mal gelernt und ich fand das als Kind jetzt auch nicht geil, wenn man es nicht gleich hingekriegt hat. So. Aber das ist ja oft das, was einen eher lähmt und deswegen, das ist, wie du schon sagst, wenn man sich da ein, zwei Mal sieht selber, dann kann man sich natürlich, glaube ich, sehr schnell verbessern und in dem Kontext hat es aber gut geklappt, dass wir, glaube ich, denen ein bisschen diese Scheu genommen haben und weil die sich ja dann alle gegenseitig gesehen haben, hat man sich, glaube ich, eher ein bisschen was abgucken können, weil ich ja dann auch gesagt habe, hey, pass auf, er oder sie macht zum Beispiel das da schon total gut, müsst darauf achten, die Ferse sollte vorm, also waagrecht unter Ding, unterm Knie sein und so weiter und dann hat das schon funktioniert, aber es ist oft so das, was einen lähmt, ist, glaube ich, immer das, wo dieses Denken, oh Gott, wie sehe ich dabei vielleicht aus oder so in dem ersten Schritt, ja.
Also ich würde gerne den allen Leuten, die das vielleicht nicht als Kinder gelernt haben, weil da macht man das halt spielerischer, ne? Ich glaube, da hat man noch nicht so dieses, oh Gott, was denken die anderen über mich oder wie sehe ich dabei aus, ja, also zum Glück ist das ja nicht so. Je weiter man in seinem Erwachsenenwerden kommt, umso mehr ist es halt, glaube ich, gegeben, dass man denkt, ich kann es nicht und sich dann vielleicht darauf einlässt. Ja, und nicht selten, weil diese Hemmnis da ist, wie sehe ich dabei aus? Es ist egal, wie ihr dabei aussieht, ja, weil es geht nicht darum, auf einer großen Bühne, auf einem Laufsteg das vorzumachen, sondern es ist für euch. Ja, also macht es auch ruhig, ja, weil ich sehe beim Eiskunstlaufen auch scheiße aus und beim Dressurreiten falle ich direkt runter. Ja, also es ist ja immer eine Frage, in welchem Umfeld man sich bewegt. Ja, natürlich kann ich verstehen, wenn man je größer die Gruppe ist, dann geht das halt irgendwann unter. Also wenn man Warm-up vor einem Halbmarathon in Berlin macht mit 40.000 anderen, dann ist den Leuten das ja vollkommen egal. Da machen sie jeden Move mit, der da von den Animateuren auf der Bühne jeweils vorgemacht wird. Aber wenn du
weil man so ein bisschen in dieser Masse verschwindet.
Ja, das verschwindet ja irgendwie. Vermeintlich. Aber wenn du mit 5 Leuten in der Kleingruppe stehst, da guckt dann ja jeder auf denjenigen, der da gerade vormacht. Ja, und dann denkt man, oh mein Gott, ja, wie sehe ich denn aus? Oder kann ich überhaupt mein Bein gerade auskriegen? Oder wie du gesagt hast, Philipp, ne, mit den Armen, meine Lieblingsübung ist immer Armkreisen, aber einer vorwärts, einer rückwärts. Ja. wenn ihr mal mit euch selbst ein bisschen Spaß haben wollt, dann übt ihr das mal zu Hause. Ja, aber vorsichtig, haut nicht die Lampen von der Decke. Ja. Aber ich möchte gerne alle dazu auffordern, einfach zu machen, ja, und sich nicht mit dieser externen Beobachtung zu befassen. Ja, dazu führt ja auch ein bisschen diese idealisierte Instagram-Welt, ja, dass man denkt, oh, die können das halt alle so perfekt und so, ja. Aber ich finde schon, du gibst dem oft so eine Normalität, ja, weil das ist jetzt nicht so auf Glitzer angelegt, sondern man merkt ja sehr schnell, dass du eine sehr ernsthafte Läuferin bist, ja, und da die Sachen, wie du gesagt hast, runterbrichst auf einfache Basics. Ne, das ist ja auch eine Kunst, zu sagen, so, was ist denn jetzt hier eigentlich die Basis? Was ist das Entscheidende, ja, wenn ich Sprünge anfange, ja, oder wenn ich eine Mobilisierung mache oder wenn ich die Gummibänder, ja? Erinnert ihr euch noch, als Jürgen Klinsmann aus den USA kommt mit der Nationalmannschaft, vor der WM 2002, glaube ich, mit Gummibändern, also ne, systematisch mit Gummibändern. Gummitwist, ja? Ich kann mich nur, Gummitwist war das Wort, was benutzt wurde, ja? Wahnsinn. Aber man kann es halt eben auch runterbrechen und ganz für sich alleine im Kämmerchen machen. Funktioniert wunderbar, ne?
Ich denke halt auch, dass der Spaß, dass man, wenn man Spaß dabei hat oder versucht, so ein bisschen das nicht zu ernst zu nehmen, dass das auf jeden Fall auch hilft. Also ich versuche auch immer in meinen Posts, alle sagen, ich lache immer. Ja, ich lache in meinen Posts, weil es soll ja auch Spaß machen. Und ich versuche mich dabei auch nicht so ernst zu nehmen, sondern einfach mal so ein bisschen auszuprobieren, okay, wie fühlt sich mein Körper an? Was passiert mit mir, wenn ich verschiedene Bewegungen ausprobiere? Und das einfach mal so ein bisschen mit Kinderaugen zu betrachten oder so das Kind in sich wieder so ein bisschen zu erwecken und einfach mal so ein bisschen rumzuspielen mit sich selber, was Bewegungen angeht. Ich denke, das hilft auf jeden Fall auch.
Ja, ganz sicher. Ich meine, du kommst ja offensichtlich aus einer hohen Bewegungsvielfalt in dem, was du geschildert hast in deiner Sozialisation im Sport. Das ist ja nicht bei allen Menschen so, ja. Also viele Menschen sind halt später zum Sport gekommen oder ganz anders zum Sport gekommen. Und die erarbeiten sich dann halt als Erwachsener solche Dinge, was viel schwerer ist, logischerweise. Ich habe da riesen Respekt vor. Ja, weil in fortgeschrittenem Alter feinmotorische Koordinationsübungen, ja, das ist höchstes Niveau, ja, das ist schwierig. Ja, oder Philipp will ja jetzt bald schwimmen lernen, damit er endlich einen Triathlon machen kann. Ja, das ist halt hochtechnisch, ja, aber du wirst es schaffen, Philipp. Ja, du bist ja immerhin schon beim Radfahren angekommen jetzt.
Mit Schwimmflügel vielleicht, aber.
Nee, aber verstehst du, Jana, was ich meine? Ja, wenn du aus einer Bewegungserfahrung herauskommst, ist es natürlich ein Riesenvorteil.
Absolut, ja, klar.
Ja.
Klar, also mir wurde das ja quasi so ein bisschen mit in die Wiege gelegt und diese ganze, das Körpergefühl habe ich halt schon mitbekommen von klein auf an, absolut. Das ist natürlich ein Riesenvorteil.
Was würdest du gerne können, was du noch nicht kannst?
schwimmen.
Ah, ja, da schon. Ja. Also schwimmen, okay.
Also
ja.
ich kann schwimmen, aber wenn es dann zum Kraulen kommt, da bin ich absoluter Anfänger und
geht mir
da bin ich bin voll und ganz bei dir, Phil, wenn es darum geht, schwimmen zu lernen. Also.
Aber jetzt sind wir doch schon zu zweit im Schwimmkurs, das ist doch bald eine Gruppe. Ja, aber sagen wir mal so, das mit dem Radfahren ist ja für trainierte Läuferinnen und Läufer eigentlich ein Selbstläufer tatsächlich, weil der Motor da ist und das mit der Kraft in der Regel auch. Also das ist ja gar kein Ding, aber vor allen Dingen könnt ihr ja laufen. Ne? Was hast du denn gerade vor? Was machst du denn gerade beim Laufen, Jana?
Also wettkampftechnisch geht es bei mir richtig rund in den nächsten 6 Wochen. Ich habe so ziemlich jedes Wochenende was.
Okay.
also erstmal nächste Woche fliege ich in ein Run-Retreat, das ich co-hoste. Das ist ein Lauf-Retreat nur für Frauen, wo wir eine Woche lang so ein bisschen auf den Trails unterwegs sind und einfach auch mehr Mädels auf die Trails bringen wollen.
Cool, wo ist das?
In der Toskana, Italien.
Man gönnt sich ja sonst nichts. Schlechtes, schlechtes Essen Ort. Wahrscheinlich auch, ne?
Ist im April wahrscheinlich schon ganz in Ordnung da.
Ja, wir hoffen auf gutes Wetter, aber ich glaube, selbst wenn nicht, wird es trotzdem schön. genau, eine Woche später ist ja der Wings for Life World Run.
Da bist du in im Anschluss, München vor Ort, oder?
Ich bin in München dabei, genau.
Dann sehen wir uns in München.
Beim Flagship-Lauf. Cool, freue ich mich. Klasse. Ja, sehr cool. Genau, das Wochenende danach bin ich in Göteborg beim Halbmarathon am Start. Das ist eine Kooperation, die ich mache. Mhm. Die Woche danach fliege ich nach Grönland und laufe einen Trailmarathon.
Das klingt auch besonders auf jeden Fall.
Das letzte Mal, bevor das dann US-Territory wird, ja.
Oh Gott,
genau, ja, nochmal ausnutzen.
Ja.
Und die Woche danach geht's nach Spitzbergen für den Marathon.
Aber also Grönland klingt natürlich jetzt erstmal super spannend, ja. Also ist das dann in den wenigen Gemeinden oder geht's dann wirklich raus in die Wildernis?
Es geht schon raus in die Wildernis. Also ich bin ja so jemand, der so in die Adventure Races reingeht. Das ist so ein bisschen meine Spezialität. Da bin ich auch, würde ich sagen, relativ gut drin, weil für die ganzen Straßensachen bin ich nicht schnell genug. Aber wenn es dann so drum geht, Adventure Races zu machen, da schaffe ich es dann auch mal aufs Podium. Ja, ich liebe das einfach, also diese Races, die so ein bisschen speziell sind. Ich komme jetzt auch gerade aus den USA zurück von ein paar Tagen und ich bin 550 Kilometer von Los Angeles nach Las Vegas gelaufen.
Speed Project.
In einem Relay-Team. Also ich liebe ja solche abgefahrenen Sachen.
Ja, cool. Ist es das Speed Project gewesen?
Genau, ja.
Ah, stark. Okay, und genau, so eine Staffel, zu wie viel ist man da? Zu 6 oder zu 10? Das weiß ich nicht mehr genau.
Das ist unterschiedlich. Es kommt so ein bisschen drauf an. Es gibt unterschiedliche Teamkonstellationen. Wir waren zu 6. Cool. Wir waren in diesem OG-Team, also dieses Original-Team.
Ja. Und das ist schon auch mal eine coole Erfahrung, kann ich mir vorstellen.
Das war auf jeden Fall ein Abenteuer, mal 41 Stunden lang wach sein. Ich habe 30 Minuten geschlafen in den 41 Stunden, bin 104 Kilometer gelaufen mit fast 3000 Höhenmetern. Also ja, das war ein Abenteuer, aber das ist genau nach meinem Geschmack.
Also ihr habt in Santa Monica angefangen und wer vielleicht noch nicht in Los Angeles war, es ist relativ bergig, ne, danach, ja, also es geht relativ schnell in die Berge. Also dann einmal über die Berge drüber und dann irgendwann fängt ja die Wüste an.
Genau, und dann geht's durch die Sandwüste und irgendwann mal sieht man dann schon am Horizont das Glitzern und Schimmern von Las Vegas und dann geht's in die Stadt rein bis zu dem Welcome to Las Vegas Schild.
Also das klingt abgefahren. Was war denn das Adventure? Also was war das Härteste daran?
Also es gibt erstmal keine Regeln, glaube ich. Es gibt nur, man kommt, muss
von keine Regeln, oder? Klingt auch nach Kalifornien, ja. Mhm.
Genau, das Race heißt No Rules and No Spectators. Also es gibt keine Zuschauer. Es ist auch alles sehr geheim. Man darf auch den Startzeitpunkt nicht teilen bis zu dem Zeitpunkt, wo das Race dann tatsächlich gestartet ist. Dass es halt keine Zuschauer, keine Media kommt und vor allen Dingen keine Polizei.
Es ist jetzt nicht so, es hat nicht so einen ganz offiziellen Charakter, Ralf, weißt du?
Also. Es ist so ein bisschen so an der Grauzone, würde ich sagen. Und die Herausforderung ist, man muss halt wirklich alles selber organisieren. Also jedes Team ist für sich selbst verantwortlich. Man muss die Route selber planen. Man muss seine Läufer selber koordinieren. Es gibt ein einziges Safety Briefing, aber das war es dann halt auch schon. Man muss unterwegs halt wirklich so ein bisschen gucken. Man kommt schon durch sehr komische kleine Dörfer vorbei, die so mit Hunden und sehr interessanten Menschen.
Das hast du jetzt sehr schön umschrieben. Interessante Menschen, ja.
Man macht so ein paar illegale Dinge, wie dass man über Zäune klettert und. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, sonst werde ich hier noch verhaftet.
Ich möchte aber gerne, dass du ins Detail gehst.
Es ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Also kommt natürlich immer drauf an, was für eine Route man wählt. Wir haben so ein bisschen eine klassische Route gewählt, sind dann aber auf so eine Powerline-Route umgegangen. Das heißt, es geht dann auch wirklich durch die Berge, über Sanddünen drüber, auf Trails. Man muss dann halt auch gucken, okay, wie kriegt man seine Fahrzeuge von A nach B. Wir hatten ein Geländefahrzeug und einmal so einen Campingbus. Mhm. Und es ist dann halt spannend, wie man die Checkpunkte halt koordiniert, wie man die Läufer koordiniert. Und es kommen dann natürlich auch so die ein oder anderen Hindernisse. Bei uns ist dann unser Geländewagen ist im Sand stecken geblieben. Und ich war gerade die Läuferin und es war 2 Uhr morgens, es ist stockdunkel in der Wüste, man hat wirklich gar kein Licht und mir wurde halt gesagt, okay, ich laufe jetzt einfach so lange, wie ich laufen muss, weil ich jetzt gerade die führende Läuferin bin von dem Team und kann dann halt auch sein, ich muss 2, 3 oder 4 Checkpointe überspringen, bis ich dann halt irgendwann mal wieder unser Fahrzeug sehe, weil die mussten unser Geländefahrzeug aus dem Sand ausbuddeln und das war dann halt spannend. Und ich bin dann da auf allen Vieren über diese Sanddünen drüber gekraxelt mit meiner kleinen Headlamp und mit meiner GPS-Uhr, versucht da den Weg zu finden, weil der Weg im Sand ist halt auch so eine Herausforderung. Und wenn du dann halt gesagt bekommst, okay, du läufst jetzt halt einfach so lang, bis du uns wieder siehst, dann weißt du halt nicht, wie lange du läufst.
Das ist
mein neuer Modus.
Das ist auch ein sehr schönes Wettkampfformat. Lauf einfach so lange, bis du uns wieder siehst. Ja.
Und ich hatte nichts dabei, weil ich war eigentlich darauf eingestellt, dass ich nur ein 3-Kilometer-Segment laufe. Wir haben immer so Segmente zwischen 3 und 5 Kilometern gehabt.
Dann bist du wahrscheinlich halt auch am schnellsten, ne? Also dass du eine gute Pace laufen kannst, aber nicht total kaputt bist, um dich dann wieder zu erholen, bis du wieder dran bist nach 6 Läufern wahrscheinlich.
Genau, wir hatten eigentlich immer so 3 bis 5 Kilometer Segmente. Auf den Trails waren es dann auch mal kürzere, wenn es sehr technisch war, um halt einfach auch den Speed beizubehalten und dann trotzdem immer so 45 Minuten Pause zu haben zwischen den Segmenten.
Ja.
Und ich bin dann aber mal ein bisschen länger gelaufen als die 3 Kilometer.
Ist natürlich geil, wenn du dich auf 3 Kilometer einstellst und wahrscheinlich auch so losläufst, wie wenn du nur 3 Kilometer zu laufen hast.
Ja. Und ich hatte halt nichts dabei. Ich hatte nichts zu trinken dabei. Ich hatte jetzt keine Verpflegung dabei, weil ich halt gedacht habe, ja, für 3 Kilometer. Ich bin ja dann eh wieder in unserem Campingbus und kann mich dann wieder versorgen und verpflegen. Und war auf jeden Fall Abenteuer. Und ab der Hälfte sind 2 unserer Läufer leider ausgefallen. Das heißt, wir 4 haben dann sozusagen die Distanz von den anderen beiden auch noch übernommen. Was dann halt hieß, dass wir immer nur so 10 Minuten Pause zwischen unseren Segmenten hatten. Also daher auch nur 30 Minuten Schlaf für mich. Oder ja, Schlaf kann man das nicht nennen. Es war eher mal so 30 Minuten kurz die Beine hochlegen.
Und dann hast du dich da aber jeweils verpflegt. Also wenn du die Pause gemacht hast, dann sofort wieder verpflegt, damit, weil ich meine, du hast ja gerade gesagt, das addiert sich ja dann am Ende doch schon erheblich auf, ne? Mhm.
Also es war wirklich so Eat, Sleep oder Eat, Rest, Repeat und das einfach für 41 Stunden. Also man ist dann schon in so eine Routine reingekommen, dass man gelaufen ist, man kommt in den Bus rein, man hat sich irgendwie ein Elektrolytgetränk oder Wasser genommen, man hat sich irgendwas zu essen genommen. Bei mir waren es dann irgendwann mal Kartoffeln mit Salz oder irgendwie so ein Peanut Butter Jam Sandwich oder dann auch zwischendurch mal ein Koffeingel noch. Und das war dann so eine richtige Routine und dann 10, 15 Minuten später wieder laufen und dann das Gleiche wieder von vorne.
Ja, weil als du das gesagt hast, 3 bis 5 Kilometer, da denkt man ja, mein Gott, 3 bis 5 Kilometer, das kann man ja mal ein paar Mal machen. Aber wenn sich dann halt über 100 Kilometer aufaddiert, dann ist halt schon eine andere Hausnummer. Ne?
Ich habe schon gesagt, ich glaube, das war mein längstes Intervalltraining, was ich gemacht habe in meinem Leben. So viel 1 Kilometer und 3 Kilometer Reps habe ich noch nie gemacht.
Wie viele unterschiedliche Paar Schuhe hast du denn dabei gehabt? Weil ich nehme ja mal an, dass das Gelände auch sehr unterschiedlich war, logischerweise.
Ich hatte 3 Paar Schuhe dabei, also ein Paar Trailschuhe und 2 verschiedene Straßenlaufschuhe. Genau, und es war auch gut, dass man mal so ein bisschen durchrotiert, einfach um die Fußmuskulatur ein bisschen zu entlasten und einfach auch fürs Gefühl. Also es war immer so ein riesen Motivationsschub, wenn man auch einfach mal die Socken gewechselt hat und die Schuhe gewechselt hat und sich mal ein frisches Oberteil hat anziehen können wieder. Das Volles war dann Highlight wieder dann. So wie ein Neustart. Ja, richtiges Highlight.
Jedenfalls. Also es erinnert mich ein bisschen an Race Across America, wo ja in unterschiedlichen Konstellationen mit dem Rad komplett von Ost nach West gefahren wird, weil man sich da halt auch selber koordinieren muss, wer welche Sequenzen übernimmt, plus man ist im normalen Verkehr unterwegs und wo stellt man seine Begleitfahrzeuge hin, ja? Das ist ja nicht irgendwie dann über die Distanzen geklärt. Das ist ja bei euch ja eben auch Free Flight. Das sind ja die logistischen Herausforderungen, ja? Habt ihr einen Cheflogistiker gehabt und der hat euch immer gesagt, so, jetzt du rennen?
Ja, wir hatten so unseren Team-Captain und wir hatten auch jemanden in unserem RV, also in unserem Campingbus, die so alles koordiniert hat, dass wir immer Essen parat hatten, immer was zu trinken parat hatten. Und dann halt auch 3 verschiedene Fahrer, weil die mussten ja auch durchmachen quasi und dass die halt auch Pausen hatten. Das war natürlich auch wichtig.
Absolut. Und dann kommst du aus der Wüste plötzlich in Las Vegas an. Was ist denn das für ein Kultur- und Sensorenschock?
Das war auf jeden Fall ein richtiger Kulturschock. Vor allen Dingen, wenn man so richtig verwildert, so 2 Tage lang nicht geschlafen, so diese stinkigen Klamotten, alles ist dreckig und dann stehst du da in Las Vegas in diesem Casino-Hotel mit deinen dreckigen Schuhen und ich hatte so eine Ikea-Tasche, wo ich halt immer mein ganzes Zeug halt reingeschmissen habe und du siehst halt aus wie so ein richtiger, Entschuldigung, Penner und stehst da in der Rezeption von dem Hotel.
Das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Größer, dass du da dann und festgenommen wirst als unterwegs.
Ich habe auch echt gedacht, ich breche gleich zusammen, also weil währenddessen, ich habe mich echt gut gefühlt, also ich war wirklich erstaunt, wie gut mein Körper das wegsteckt, aber als es dann vorbei war, der Körper, der fährt dann auf einmal so runter, das ganze Adrenalin geht dann weg und du stehst dann da in dieser Hotellobby und du denkst einfach nur, ich breche jetzt gleich zusammen hier, also jetzt ist gleich fertig und der Check-in, der hat so ewig gedauert und dann wusstest du, du musst jetzt noch in den 18. Stock da irgendwie hochkommen in dein Hotelzimmer.
Aber es gab einen Aufzug. Das war die größte Es gab ja wohl einen Aufzug, möglicherweise.
Es gab einen Aufzug, ja.
Sorry, leider ist der Aufzug heute defekt. Hier ist das Treppenhaus.
Das wäre bitter gewesen.
Und dann erstmal 3 Tage durchgeschlafen, oder wie muss man sich das vorstellen?
Erstmal geduscht. Das war die beste Dusche meines Lebens. Schlafen, ja, tatsächlich 8 Stunden geschlafen. Mehr ging nicht. Also der Körper, der war halt irgendwie noch so wie aufgeputscht. Und wir hatten am nächsten Tag die klassische Poolparty, die obligatorische. Aber jetzt so in den letzten Tagen ordentlich Schlaf nachgeholt. Also ich glaube, ich habe die letzten Nächte immer so 12 Stunden geschlafen. Wow. Man hat richtig gemerkt, dass der Körper das braucht.
Wahnsinn. Ja. Wann bist du zurückgekommen aus Las Vegas?
Am Freitag bin ich zurückgekommen.
Okay. Gut, da ist natürlich dann jetzt auch noch ein bisschen Jetlag dabei, ne? Logischerweise, ist ja klar.
Ja, auf jeden Fall.
Aber du hast schon wieder Lust, dich zu bewegen oder lässt einen das dann doch erstmal so ein bisschen erschöpft, also auch mental erschöpft zurück?
Also ich war heute Morgen schon laufen, 75 Minuten.
Oh, okay.
ganz entspannt auf den Trails. Also ich brauche das auch. Ich bin jetzt so ein Mensch, wenn ich jetzt keine Verletzungen habe oder keine Schmerzen habe, dann tut mir die Bewegung eigentlich eher gut. Einfach um so den Kopf frei zu bekommen, um die Gedanken zu sortieren. Und also Bewegung ist auf jeden Fall drin bei mir gerade.
Wenn du sagst, es kann für dich nicht Abenteuer genug sein, und das haben wir ja schon einen kleinen Eindruck ja mal bekommen, was alleine nur das Speed Project so an Herausforderung dargestellt hat, und du hast ja schon ein bisschen skizziert, was auch die nächsten Wochen noch anstehen wird, da ist ja, geht ja Schlag auf Schlag. Was ist so, also gibt es einen so ein ultimatives Traumziel, Traumszenario, oder schaust du einfach von Jahr zu Jahr, was dich gerade anlacht an Events, die du dir dann aussuchst? Oder hast du so eine krasse Vision, dass du sagst, keine Ahnung, ich möchte mal, keine Ahnung, was gibt's denn, wie heißt denn dieses ganz berühmte Trail Western States oder irgendwie sowas? Gibt's das nicht irgendwie Western States, das sind 100 Meilen, glaube ich, irgendwie so ein Legendenformat. Ja. Gibt's sowas, so ein ikonisches Event, wo du sagst, boah, das wäre mal krass, wenn ich das noch mitmachen könnte?
Also auf jeden Fall mehr Races in den USA, wie du gerade schon angesprochen hast, Philipp, so ein Western States oder ein Hard Rock. Hard Rock, das würde ich sehr, sehr gerne mal machen, ja.
Wie wäre es mit Barclays?
Ich wollte gerade sagen, Barclays ist es doch dann.
Ja!
Das haben wir nämlich bei uns entdeckt, weil uns Zuschauer darauf aufmerksam gemacht haben. Wir kommen ja gar nicht aus dem Bereich und haben uns damit befasst. Und hatten wir auch mal die, wie heißt sie, Marina. Genau, die hat da mitgemacht und war dann bei uns zu Gast. Und das war auch ein bisschen eye-opening, muss ich sagen, was das für ein Format ist. So. Also, genau.
Ja, das ist schon krass.
Ja, was wäre da so, was lacht dich da noch so an?
Es gibt so ein anderes Event, das nennt sich 7 Marathons in 7 Days on 7 Continents.
Auf 7 Kontinenten, ja.
Ja, das ist noch sowas, was mich wirklich auch reizen würde. Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, dieses Jahr dann teilzunehmen. Also Krass. Ich hatte eine Einladung. Allerdings, als ich den Preis gesehen habe.
Kostet das nicht irgendwie 100.000 oder 150.000 oder sowas irgendwie?
Ja. Musste ich leider dankend erstmal ablehnen und sagen, ich brauche noch ein paar Jahre.
Na nee, gut, das ist.
Oder ich brauche einen sehr guten Sponsor.
Ich wollte also gerade sagen, du brauchst halt einen Partner. Du musstest da natürlich dann schon auch ein paar Posts generieren in der Zeit, ne? Ich weiß gar nicht, ob das so ohne weiteres möglich ist.
Das
ist
kein Problem.
Ja, weil das ist ja auch logistisch herausfordernd, ja, weil man ja dann immer weiterfliegt. Ja, wir haben das ja letztes Jahr mal dargestellt, was das halt bedeutet von der Aktivität halt einfach, ja, also das Laufen ist noch das Wenigste dabei, ja, sondern von A nach B zu kommen, ist ja echt eine Herausforderung. Aber das ist schon spannend. Barclays übrigens ja dieses Jahr ohne Finisher, weil das Wetter so super, super schlecht war. Ja. Und der Veranstalter, Les, der ist jetzt tatsächlich gerade in den USA unterwegs, und zwar wandert der einmal durch die USA. Ja. Okay. Und der war ja selber mal ein sehr, sehr guter Trailläufer, aber also erstens quarzt der Kette, ne? Also raucht er. und ist wohl auch orthopädisch nicht mehr mit Laufen so gut, aber der wandert halt, ja. Und weil das Wetter da so schlecht war, hat er wohl auch gerade ganz schlechtes Wetter. Ja, es gab ja da ziemlich heftige Regenfälle im Süden und im Westen der USA. So mit Gegenwind und Regen von vorne, nicht von oben und so. Ja, aber es geht ihm wohl noch ganz gut. Ja. Also das sind so die Grenzbereiche des neue Horizonte finden, ne? Ja. Aber bei Barclays hast du nicht direkt gezuckt, ja? Das wäre dir zu hart oder ist das nicht dein Format oder?
Ich habe tatsächlich schon mit dem Gedanken gespielt. Ich muss sagen, ich habe aber einen riesen Respekt vor diesem Lauf. Also das ist nochmal eine Hausnummer größer, will ich sagen. Ich meine, wenn eine Einladung kommt, würde ich jetzt nicht ablehnen.
Anders. Du kennst das Prozedere nicht. Du musst eine Bewerbung schreiben. Und dann bist du, dann bist du lucky few, wenn du da angenommen wirst.
Ja, stimmt. Also gib mir noch ein paar Jahre, Ralf. ich muss noch ein paar andere verrückte Dinge machen und vielleicht bin ich dann vom Mindset her, dass ich sage, ach, Barclay, ja, easy.
Also rund um Oslo ist es ja auch sehr schön. Ja? Was ist denn in Norwegen so das Ding? Ja? Oder musst du dann, um in Norwegen das Ding zu haben, schon im Skilanglauf unterwegs sein?
Also da bin ich jetzt gespannt, weil also Traillaufen wird Jana viel besser einschätzen können, aber ich weiß, dass Orientierungslauf in Skandinavien extremst populär ist, dass er irgendwie in Deutschland leider gar keine so große Bühne hat oder Wahrnehmung findet. Schweiz weiß ich auch noch von einigen Schweizer Läufern, die ich kenne, dass das da relativ bekannt ist. Aber vor allem skandinavische Länder ist das wohl echt sehr, sehr ernst genommen. Und ja.
Habe ich selber tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber ich sehe hier immer viele Läufer, die da mit Karten und Kompass da durchs Gebüsch rennen. Und man sieht auch ab und zu immer diese Stempeldinger, wo man dann seine Karte abstempeln kann.
Ja.
Ich find's sehr, sehr cool. Also vielleicht probiere ich das auch mal aus. Ein sehr, sehr cooles Trail Race, was ich hier machen wollen würde, ist in den Lofoten oben. Das ist dieser Ultra Trail Lofoten, wo man tatsächlich die komplette Inselkette, also ich glaube, es sind 160 Kilometer, 100 Meilen, abläuft. Und das muss traumhaft schön sein. Also der steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste.
Das macht man dann im Sommer, wenn es sehr lange warm, sehr lange nicht warm, sondern hell ist, ja?
Genau, auf jeden Fall, ja. Und im Winter dann ganz klassisch Cross-Country-Skiing, das habe ich jetzt für mich auch entdeckt. Also ich war jetzt im Winter auf Langlaufskien unterwegs. Das ist ein super Alternativtraining. Und hier sind die Strecken halt auch einfach unendlich. Also 40, 50, 60 Kilometer sind gar kein Problem, hier auf den Langlaufskiern zu machen.
Wenn man es denn kann, so lange.
Ich wollte gerade sagen, schöne Grüße an unseren Freund hier, Jonas Fischer. Der, weiß nicht, wahrscheinlich nicht so viele von euch werden Jonas wahrscheinlich folgen, aber der ist jeden Winter mal für 2 Wochen mit Freunden dort in Norwegen. Und da siehst du immer Content, wo du so denkst, das sieht ja aus wie so AI, das ist doch nicht echt, also come on, das ist irgendwie so endlose Weiten mit Schnee und Loipe und dann so einer Sonne, die geil aussieht und alles und das ist ja irgendwie gefühlt der einzige Mensch, der da ist, so, also das sieht schon immer sehr, sehr spektakulär aus, ja.
Ja, das ist, was ich hier auch liebe, also wenn man hier auf den Trails unterwegs ist, man kann wirklich oder man findet wirklich Wege, wo man fast oder gar keinem begegnet. Also gerade unter der Woche, wenn ich hier laufen gehe, ich habe gefühlt den ganzen Wald für mich alleine und das ist schon echt schön.
Wahnsinn, ja.
Klingt wie eine Empfehlung für den nächsten Aktivurlaub. Ja. Nächste Aktivität in Deutschland, haben wir schon gesagt, ist Wings for Life World Run.
Hast du denn schon
ein Team? Hast du schon ein Team?
Das ist die wichtigste Frage. Genau, weil wir können dir ein Team anbieten, falls du kein eigenes hast. Ich vermute, du hast wahrscheinlich ein eigenes. Das ist leider jetzt ein bisschen der Downer wahrscheinlich gleich. Aber sonst könntest du das Bestzeit-Podcast-Team, da suchen wir immer gute Leute. Und ich mache jetzt Werbung für uns, weil wir sind nicht das größte Team. Aber wir sind das beste Team. Spaß. Nein, wir sind natürlich, wir fühlen uns als das beste Team, aber wir haben sehr viele Leute, die in den letzten Jahren sehr weit gekommen sind. Also das muss man vielleicht schon sagen. Also wir sind im Teamverhältnis, Ralf, du hast, glaube ich, mal die Stats angeguckt, überdurchschnittlich gut sozusagen, dass unsere Leute, die da mitmachen.
Also Kilometer pro Kopf sind wir irgendwie so unter den Top 20 oder sowas gewesen. Ne? Also die Leute, die da bei uns mitmachen, sind welche, die es ernst meinen. Ne? Also wenn du es ernst meinst, kannst du sehr gerne bei uns mitmachen.
Ich muss euch leider enttäuschen. Ich habe auch ein Team.
Oh, unglaublich hier.
Aber jetzt kommt die Gegenwerbung.
Genau, du hast natürlich auch Werbung für dein Team machen.
Bei mir ist jeder willkommen. Es gibt gar keinen Druck bei mir. Nee, Spaß beiseite. Also ich habe auch ein Team. Ich cool. fundraise auch ein bisschen. Aber bei mir ist es wirklich ganz entspannt. Also wer Lust hat mitzumachen, der kann natürlich mitmachen. Ihr habt jetzt die Qual der Wahl, welches Team ihr joinen wollt.
Ja, ja, ich merke schon. Wir haben hier, das ist immer der harte Kampf. Dann haben wir noch immer Kai Pflaume, mit dem wir ein bisschen hier auch uns die Leute gegenseitig ja. abwerben. Und genau, also das wird die Leute immer, wird immer schwieriger, dass man natürlich immer das nur ein Team sich aussuchen kann. Ja.
Ja, aber cool, Philipp, dass du auch bei Münchs for Life dabei bist in München. Freue ich mich. Du läufst auch, nehme ich an, oder?
Ich werde auch laufen, davon gehe ich zumindest mal aus. Wir haben die letzten Jahre, ich überlege gerade, die letzten zwei oder drei Jahre bin ich eigentlich immer vor Ort gewesen und dann auch mitgelaufen. Mhm. Die letzten beiden Jahre haben wir tatsächlich Kai begleitet auf dem Wege zu, letztes Jahr zu seiner Halbmarathon-Bestzeit. Auf jeden Fall, genau.
Wow, cool. Ja,
aber diesmal kannst du ihn einfach outrunnen, lass ihn einfach stehen. Stehst du? Um mal zu zeigen, was es heißt, Bestzeit-Podcast zu sein. Ja, Jana, dann.
Now the pressure is.
Ja, absolut. Ne? Genau so mit diesem ja doch eher kompetitiven Ansatz gehen wir daran an die nächsten Wochen. Ja, und wir sagen schon mal ganz lieben Dank an dich ja, für deine Zeit und für die Einblicke. Da warten doch noch sehr spannende, sehr wilde und sehr unentdeckte Herausforderungen auf unsere Community, auf alle, die Spaß am Laufen haben. Auf den Trails dieser Welt werden wir weiter verfolgen bei dir und schon mal viel Spaß für deine sehr aktiven Wochenenden in den nächsten Monaten. Danke dir, Jana.
Vielen Dank. Danke euch und hat mich gefreut.
Ja, mich hat es auch gefreut. Mich freut es auch, wenn wir uns dann in München sehen im Mai. Und hier auch nochmal kurzer Reminder an euch zu Hause. Janas Insta-Profil verlinken wir in den Shownotes. Folgt ihr da gerne. Und ansonsten, wie gewohnt, von uns ein schönes Wochenende an euch. Geht raus, geht laufen, genießt das Leben. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche in alter Frische. Macht's gut. Ciao, ciao.